ARD.
Audiothek, das ist Sucht und Süchtig Zeit und ich begrüße meinen Freund im Herzen, Bruder John Cook.
Ja, schönen guten Tag, Hagen. Wie schön, du hast dich eben schon so gefreut beim Einsprechen der Begrüßung. Es war sehr, sah sehr schön aus. Es freut mich. Es geht dir gut, ja?
Ich bin umgezogen und das war ganz schön anstrengend. Also kann ich nicht empfehlen.
Kannst du nicht empfehlen?
Nee, man muss Sachen packen und den tragen.
Hört sich an wie der erste Umzug, den du machst.
Nee, stimmt. Ich bin schon, glaube ich, 8-mal umgezogen in meinem Leben.
Okay,
aber ich wohne jetzt in einem Wald in Berlin. Mhm. Das kann ich sagen. Es gibt ja ein paar Wälder. Aber mitten in der Stadt. Ist gar nicht schlecht.
Das ist wirklich nicht schlecht. Ich habe es ja auch gesehen.
Und warum ich, also es ist einfach so, dass jetzt für mich auch nochmal so ein neues Kapitel beginnt. Ich bin mit meiner Partnerin zusammengezogen und wir... Ja, haben vielleicht vor, nochmal eine Familie zu gründen, je nachdem, wie es sich so im nächsten Monat anfühlt. Ne? Mhm. Man soll ja auch nicht jetzt einfach so sagen, ja, wir wollen das unbedingt. Wir schauen mal weiter, aber jetzt wohnen wir erstmal zusammen. Und ich bin aber trotzdem auch sehr, sehr teilweise, ja, das ist halt auch wieder eine Verantwortung. Ich habe ja schon mal eine Familie verloren. Das habe ich nicht nochmal vor. Und der Teufel sitzt aber trotzdem immer noch nah dran und ich will gucken, dass ich viele, auch neue Dinge mit dem Umzug jetzt auch nochmal neue Dinge in mein Leben integriere. Mhm. Also das sind jetzt auch, klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber ich will mich wirklich noch gesünder ernähren. Ich meine, wir wollen den Jakobsweg laufen, da wollen wir mit dem Rauchen aufhören.
Mhm. Ich glaube, das haben wir gar nicht angesagt, oder? Was ist jetzt? Unspektakulär angesagt?
Ne, haben wir nicht gesagt, im Oktober machen wir das doch.
Haben wir das schon angekündigt? Ich dachte, das haben wir noch nicht in der Sendung
gesagt. Haben wir das noch nicht in der Sendung gesagt?
Ich glaube nicht, aber jetzt ist es raus.
Ja, wer mitlaufen will.
Der bleibt hier,
bitte. Der bleibt. John und ich machen das, ne?
Ja.
Ich freue mich sehr drauf. Und, also rauchen, gesunder ernähren und vielleicht auch nochmal, ja, weiß auch nicht. Ich sollte jetzt, dachte ich mir, das ist der Zeitpunkt, wo ich nochmal vielleicht ein paar Sachen anders machen muss.
Ja, so ein Tapetenwechsel ist ja auch oft voll gut. Also gerade was auch so ein Umzug bedeutet, dass man da ja, man kriegt ja da auch so ein bisschen so ein neues Lebensgefühl.
Ja, klar.
So, ich fange jetzt nochmal an, ich baue mir Dinge neu auf.
Zu Hause, genau. Das ist ja auch für dich ein groß elementarer Thema. Und das Zuhause in meiner Wohnung jetzt, wo ich ein halbes Jahr war, liebe Grüße nochmal an Jenny, die mir damals die vermittelt hat. Das war super aus dem betreuten Wohnen, was auch hart ist. Ja, muss man schon sagen. Ich war ein Jahr im betreuten Wohnen und das war super, aber es ist hart. Ja, der Weg der Genesung und dass man da so viele Sachen abgibt, aber man als Süchtiger, oder Entschuldigung, ich habe das ja auch, es war ja auch wichtig, da diese Sachen abzugeben. Ja? So ein paar Grundrechte, die man eigentlich hat als Mensch und auch braucht, aber das war wichtig und ich bin ja immer jetzt noch auf diesem Weg und dann diese erste eigene Wohnung, das war auch wichtig. Das war auch richtig, richtig schön, aber das war auch, da kam sehr wenig Licht rein und ich habe jetzt eine Wohnung mit sehr viel Licht und
du bist Hauptmieter, oder?
Ja.
Das auch, oder?
Ich stehe im Mietvertrag,
stimmt. Hast du mir ja auch sehr oft gesagt, dass du Hauptmieter bist.
Ja.
Das war sehr gut, das ist doch schön.
Ja, das war lange nicht so.
Ja, das
seit
ich,
über 10 Jahren.
Ja, krass.
Oder noch länger. War ich immer nur mit dabei.
Ja.
Und jetzt aber auch, ich habe gemerkt, dass das Licht auch eine Menge macht. Ja? Ich hatte ja den Garten, darüber habe ich ja gesprochen. Das war natürlich auch schon Wahnsinn, so ein kleines grünes Fleckchen so. Aber es war halt Hinterhaus, Erdgeschoss, mit nie Sonne. Das ist keine Kritik an der Wohnung, sondern nur eine Feststellung. Die Wohnung war wirklich sehr gemütlich. Mhm. Aber all diese Gemengenlage jetzt von verschiedenen Dingen motiviert mich nochmal dazu, dran zu bleiben und aber auch vielleicht noch ein paar Sachen zu verändern im Alltag. Zum Beispiel auch, ich will jetzt Buch führen über meine Ausgaben.
Ja.
Weil ich wohne jetzt mit jemandem zusammen. Das heißt, ich habe nicht nur eine Verantwortung für mich, sondern auch für den anderen, dass ich meine Miete immer zahlen kann. Und also ist ja logisch, ne? Aber ich war noch eben noch nie so wirklich organisiert, privat mit meinem Geld. Kenn ich ja? Also ich habe das immer bisher gerade so irgendwie hinbekommen. Mhm. Und gerade auch meiner Partnerin ist das sehr, sehr wichtig, dass das nicht nur gerade so irgendwie ist.
Ja klar, das ist ja auch in Anbetracht einer potenziellen Familiengründung
genau, einfach und wichtig. Ja. Wir haben da viel drüber geredet und das sind jetzt alles nur so ein paar Beispiele aus der Luft gegriffen, also nicht aus der Luft, sondern aus. Es gibt schon eine größere Liste an Alltagssachen, die ich jetzt im Laufe dieses Umzugs gerne verändern möchte. Und ich wünsche mir, dass ich da auch dranbleibe und das nicht, ja, wie so oft in meinem Leben dann das hab ausschleichen lassen und es nur so gemacht, damit mein Partner vielleicht gar nicht merkt, dass ich gar nicht wirklich. Mhm. Also ich bin dabei, aber ich mache jetzt doch nicht die Liste mit meinen Ausgaben, was ich so täglich ausgebe oder versuche bei dem Limit von 50 Euro zu bleiben am Tag oder 40. Also es ist so richtig feste Strukturen zu sagen, Hagen, lass mal aufpassen auf, was wir wie ausgeben, weil dann können wir uns auch viele andere Dinge spontan. Ich habe ja nie Geld zurückgelegt in meinem Leben. Noch nie. Ja, und das ist ja auch sehr wichtig, dass man nicht immer nur was hat für eine Woche.
Ja, klar.
Oder einen Monat. Und dann ist man wieder pleite. Das sowas mag sie nicht. Und
das mag sie nicht, ja.
Nee. Und aber das ist schon entscheidend, weil ich habe halt nie so gelebt. Ne?
Ja.
Und das macht Leute in meinem Umfeld natürlich auch immer fassungslos, wenn die dann mitkriegen, wie habe ich eigentlich, unabhängig meiner Drogenkarriere jetzt, aber das ist natürlich davon beeinflusst, wie bin ich eigentlich da so durch den Tag gekommen, ja. Dieser Larifari-Haltung und das möchte ich wirklich ändern, denn ja, ich hab's schon mal versemmelt und das möchte ich nicht nochmal erleben und möchte aber auch die Menschen nicht mehr so behandeln, ganz unabhängig jetzt von Drogen, sondern verlässlich sein, zuverlässig und sortiert. Das dazu. Ja.
Sehr gut. Ich glaube übrigens, dass 50 Euro am Tag ausgeben relativ hoch angesetzt ist.
Das war jetzt
mal ganz ehrlich
sein. Das war jetzt einfach eine Zahl.
Okay, alles klar.
Ich könnte auch 30 sein.
Okay.
Also, das war jetzt einfach nur eine Zahl.
Weißt du?
Der 50er, der geht ja auch nicht aus meinem Kopf. Deswegen habe ich jetzt 50 gesagt. Verstehst du? Muss kein Puffi sein.
Ich freue mich auf jeden Fall krass für dich und ich bekomme ja mit, was das dir für einen Motivationsschub gibt und wie gut es dir tut, da diese Wohnung ergattert zu haben.
Mhm.
Und ich drücke dir da die Daumen, dass das alles klappt, was du gerade gesagt hast. Ich bin auch so ein bisschen dran an diesen Ausgaben dokumentieren. Bin da wahrscheinlich ähnlich schlecht wie du, so denke ich. Aber das ist ja auch so insgesamt so ein Drogending, dass man es einfach nicht mehr... Man hat ja gar kein Gefühl mehr dafür, wie man Dinge ausgibt, wann man sie ausgibt, wofür man sie ausgibt. Das sind ja alles...
ja, da ist ganz viel Scheiß drauf mal wieder, ne?
Da ist ganz, ganz viel Scheiß drauf. Ja, was wummelst du denn hier die ganze Zeit drum?
Ja, du warst mir zu leise, jetzt warst du mir zu laut.
Okay. Hagen macht noch kurz, so jetzt ist gut. Ja, nochmal ganz kurz, um auf meine Befindlichkeit einzugehen, weil ich glaube, dann wollen wir doch auch relativ schnell fortfahren.
Jawohl.
Also ich bin einfach gerade mega erschöpft, habe ich so ein bisschen das Gefühl. So die letzte Woche war tough, war viel los. Auch mit den Kids wieder ganz viel, was halt wunderschön ist, aber halt auch einfach schlaucht auf Dauer so. Aber das war richtig super, also viel mit Abholen, Schule und Hinbringen zu Terminen und natürlich auch Übernachtung und es war krass süß, weil meine Tochter ist einfach verrückt nach Kuscheln und das ist einfach so süß, finde ich, wenn die Kleine, weißt du, so, Papa, können wir jetzt endlich mal kurz kuscheln? Und dann so, ja, komm, wir kuscheln. Total schön, da geht mein Herz so krass auf.
Ja.
Genau, und dann habe ich noch auch mit Gabriel, der von Gabriel Hilft, der dem einen oder anderen bekannt sein dürfte, der war bei mir zu Besuch und wir haben zusammen ein bisschen was produziert, da dürft ihr gespannt sein.
Näheres demnächst.
Genau, da dürft ihr gespannt sein, was da kommt. Ja, das fühle mich so, als hätte ich eine sehr erfolgreiche letzte Woche gehabt.
Das insgesamt. Ist gut.
Ja. Ja, genau, mal schauen, was diese so bringt. Das war es bei mir schon im Prinzip.
Ja, sonst wie...
Ich bin zufrieden mit dem, wie es war.
Warst du traurig mal in der letzten Woche?
Ob ich traurig war in der letzten Woche?
Ja.
Bestimmt. Hast du was Spezielles im Kopf?
Nee.
Okay, ich dachte schon, ich habe überlegt, was du forschst.
Ich mach nur Fishing.
Nee, eigentlich war letzte Woche insgesamt,
okay. Nee,
war wirklich gut. Ich war wirklich oft ziemlich erschöpft einfach, weil ich viel hin und her bin, aber musste auch mit den Kids Termine wahrnehmen, also Termine von mir, was auch so ein bisschen, was ich noch, glaube ich, neu richtig in mein Leben integrieren muss, dass das halt immer wieder stattfindet.
Dass die auch mal mitmachen.
Dass die halt auch mitmachen.
Ja, klar.
Also ja. Bei den Aufnahmen und so waren die auch dabei und so.
Cool.
Aber nee, nicht traurig. Alles
sehr gut.
Ja.
So, dann kommen wir zu unseren Gästen und ich begrüße Britta und Nils.
Hallo.
Hallo, ihr beiden. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen bei Sucht und Süchtig. Mögt ihr euch beide kurz vorstellen und vielleicht, dass das auch von, damit es von euch kommt, warum ihr vielleicht auch heute hier seid und warum ihr gerne hier bei uns auch über eure Geschichte erzählen möchtet?
Ja, ich bin Britta und habe meinen Sohn leider an die Drogen verloren. Hm. Und ich möchte, dass das anderen erspart bleibt.
Okay, also mein Beileid erstmal.
Ja, unser Beileid.
Ja, unser Beileid.
Ja, mein Name ist Nils, 52 Jahre alt und bin mit Britta verheiratet. Hm. Jetzt dieses Jahr mal Silberhochzeit.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, genau. Und Jonas ist im August letzten Jahres gegangen, am 27.08. Mhm. Und wir wollen das Thema halt auch nicht klein halten, wir wollen das Thema groß machen, sind Gott sei Dank auf euren Podcast gestoßen und sagen jetzt erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen und für das, was ihr bisher für uns getan habt und bestimmt für ganz viele Leute da draußen getan habt.
Dankeschön, danke fürs Kommen und ganz, ganz großen Respekt erstmal dafür, über so eine Thematik zu sprechen öffentlich. Ich glaube, das ist jedem bewusst, wie schmerzhaft das wahrscheinlich ist. Aber eben, wie ihr sagt, wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig, um für andere Leute da mal eine Erfahrung zu hören und zu schauen, auch wie ihr damit umgeht und wie ihr schon sagt, auf dass das keinem mehr passiert auch.
Ganz genau.
Ja. Könnt ihr, bevor wir jetzt da so ein bisschen tiefer reingehen, würde ich nur aus Interesse gerne wissen, an welcher Substanz denn Jonas verstorben ist oder ob das ein Mischkonsum war oder worum es sich sozusagen erstmal thematisch auch dreht?
Also letztendlich gestorben ist er an einer Wechselwirkung von Bromazepan und von Hydromorphon.
Okay.
Das Ganze führte zu einer Atemdepression. Mhm. Und er war also 3 Jahre abhängig von Tabletten, Schmerzmitteln. Angefangen hat das aber auch schon mit anderen Substanzen vorher.
Mhm.
Ja, und kann ich jetzt gerne gleich drauf eingehen?
Oder ja, ja, ich finde mal genau,
ja. Nur
mal
dieses. Ja, nur damit, genau. Wenn man vor immer jetzt gehört hat.
Genau.
Ja. Also Oxycodon ist ja, glaube ich, auch schon mal gefallen bei euch.
Ah, okay, ne?
Das ist auch kein Thema. Und das war so das, wo er an stärksten nach abhängig war.
Ah, okay. Krass.
Ich wollte wissen, wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Und wie entstand der Kinderwunsch? Wie waren so die Jahre eures Kennenlernens und dann, sage ich mal, bis zur Grundschule? Wie lief das bei euch ab? Nehmt uns aber mit in eure Familie.
Ja, sehr gerne. Ja. Lieber am Arbeitsplatz, tatsächlich. Okay. Ja, genau. Also wir haben...
Welche Arbeit?
Ja, ganz langweilige Arbeit. Das ist so Großhandel.
Büro.
Also Büroarbeit, ganz genau.
Wie bei Stromberg, so Großraumbüro?
Fast. Okay. Fast, genau. Hat was mit Gas und Wasser und Armaturen zu tun, also wirklich ganz stumpfes Thema.
Also wenn ich eine Mischbatterie brauche, dann bin ich bei euch richtig.
Ja, fast, genau, richtig. Naja, und ich habe halt im selben Betrieb gearbeitet wie Britta, habe da meine Ausbildung gemacht, 88 angefangen. Britta ist 2-3 Tage älter als ich. Die hat dann quasi da schon ausgelernt gehabt und und da haben wir uns kennengelernt. Ganz romantisch, damals schon über Bildschirmen irgendwelche Textnachrichten uns geschrieben virtuell gekuschelt schon mal während der Arbeitszeit. Ja, und dann 91 quasi, also sie hat noch gewartet, bis ich meine Ausbildung erfolgreich abschließe und dann hat sie mich quasi als Freund akzeptiert, hätte ich beinahe gesagt. Und so sind wir zusammengekommen, genau. Und hat bis heute gehalten. Ich kann auch ganz klar sagen, dass ich die Frau mal wieder heiraten würde. Ganz, ganz ehrlich.
Das ist schön.
Dann hat uns die Arbeit irgendwann tatsächlich nach Süddeutschland verschlagen. Ich hatte da die Chance, als Außendienst anzufangen in Südbayern. Hab Britta gefragt, ob sie da mitkommen würde. Sagte sie, ja, alles klar. Und dann sind wir 99 runtergezogen und sind vorher quasi schon in freudiger Erwartung dann gewesen. Also Britta war dann schon schwanger. Wir haben dann noch fix geheiratet im Dezember.
Wieso fix? War das wichtig für euch?
Naja, wenn du nach Bayern ziehst und dann da wirklich, wir haben dann,
genau. Ja, das war die Frage, also da war schon wichtig dann, oder was?
Ja, genau.
Bayern ist das, glaube ich, wichtig.
Genau, wir waren dann auch so in erstkatholischen Ecke, haben wir uns ausgesucht und haben dann noch auf dem Kirchberg gewohnt, direkt neben der Kirche. Und wenn du dann,
so ein bisschen Dorf.
Also ja. Ich hoffe, ich trete jetzt an meinen alten Freunden Bayern nicht zu nahe, aber wenn du denn da wirklich mit Kind und unverheiratet bist, da war also auf jeden Fall, wir hatten den Hochzeitswunsch, also zu heiraten und dann war das eigentlich, lag das auf der Hand, dass wir das dann noch machen, bevor wir nach Bayern ziehen, auch mit der ganzen Familie noch und die Eltern und so weiter und so fort. Ne? Oma und Opa. Ja, und dann kam Jonas zur Welt am 23. April Und der war, ich glaube, ein Monat alt.
Ja.
Ein Monat alt, dann sind wir nach Bayern dann runter quasi. Haben noch hier gesagt, hier Oma, sag schnell Tschüss, zack. Und dann sind wir ziemlich weit runter unter Augsburg. Also Ecke Augsburg, Landsberg am Lech, um genau zu sein. Sind wir hingezogen. Sehr schöne Gegend, ganz toll. Ich habe mich auch sofort schockverliebt damals in Bayern. Ich war vorher noch nie in Bayern, aber dann so, wie gesagt, ich habe da Außendienst gemacht in ganz Südbayern und ja, tolle Gegend. Wie gesagt, wir kommen ursprünglich aus Nähe von Braunschweig. Da ist alles sehr flach und sehr langweilig. Da unten hast du halt die Berge und die Seen und das ist schon ein anderes Feeling.
Bayern ist schon sehr schön, muss man
sagen. Britta, wie war das? Jetzt haben wir das gehört. Bis zu Bayern und wo Jonas ein Jahr alt war. Wie war die? Jetzt mal von dir die Perspektive.
Also ich habe...
Vom Kennenlernen bis dahin. Ach so. Dass wir beide Seiten hören.
Ich war schon in dieser Firma tätig, als dann der Nils angefangen hat, dort zu lernen. Und ja, es hat sich dann so bei Feiern und bei Grillen und so angedeutet, dass wir uns ganz gerne mögen. Er war damals ein Prinz-Fan. Ich muss dazu sagen, also... Eigentlich war es überhaupt nicht mein Typ. Er hat sich geschminkt, hatte lange Haare, hat die nach hinten gegelt. Also eigentlich absolut.
Also optisch Katastrophe.
Optisch völlige Katastrophe.
Gut, ihr könnt mich ja jetzt nicht sehen.
Oh, die Liebe hinfällt.
Kann sich ja, aber schwer aber vorstellen.
Britta, wie hat er dich denn dann...
Ja, allein so, wir haben uns gut verstanden. Okay. Also er war ein bisschen verrückt und ich war immer sehr vernünftig. Und wahrscheinlich ist da was dran an diesem Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an. Mhm. Das war bei uns auf jeden Fall so. Und wir sind auch erstmal getrennt weggegangen. Ich bin nicht in die Diskothek, in die er gegangen ist.
Okay. Also heute Club.
Ja, heute genau. Club, richtig. Weißt, worüber also man spricht. Da hatten wir auch einen ganz anderen Geschmack und haben uns dann hinterher noch getroffen, nachdem jeder aus seinem Club kam.
Ja, aber weshalb, habt ihr das vorher, war das abgesprochen oder war einfach klar, ihr geht nicht in den gleichen Laden?
Ja, das war klar.
Ach so.
Wir haben das langsam angehen lassen.
Okay, sehr gut.
Unsere Beziehungen waren auch nicht sonderlich eifersüchtig oder so. Also wir haben uns vertraut von Anfang an. Und naja, aber irgendwann hat er sich dann auch mir ein bisschen mehr angepasst und hat den Prinzanzug, den er sich gern getragen hat, in die Ecke geworfen, hat sich einen vernünftigen Haarschnitt gemacht, hat aufgehört, sich zu schminken. Und dann, ja, dann waren wir auch in den gleichen Clubs unterwegs.
Wobei das völlig in Ordnung wäre, wenn der Nils sich immer noch schminken würde.
Ja, natürlich.
Das wollen wir natürlich sagen. Ja, ne?
Sicher, natürlich.
Heimlich macht er das auch noch.
Also. Ja, und wir wollen auch dafür kämpfen, dass sich niemand heimlich schminken
ist
muss.
Aber auch, draußen, man muss ja auch sagen, 25 Jahre her. Ja. Da war das alles noch anders.
Genau. Also. Das, aber nur für euch da draußen, wenn ihr euch schminken wollt, go for it.
Ja.
Das ist alles großartig.
Ja. Habe ich auch kein Problem mit.
Also, das wäre ja auch kein Ausschlusskriterium gewesen, oder, Britta?
Nein, auf gar keinen Fall. Nein, das war es nicht. Ja, und dann, wie Nils erzählt hat, dann haben wir ja, oder dann hat er das Angebot bekommen, den Außendienst zu machen für diese Firma, wo wir beide gearbeitet haben.
Mischbatterien.
In Bayern. Und dann sind wir dahin und ich habe weiterhin halbtags gearbeitet für diese Firma, dann von zu Hause aus, weil ich hatte ja den kleinen Jonas. Und Nils war im Außendienst tätig, war auch manchmal 2-3 Tage unterwegs und in Hotels. Und ich war alleine mit Jonas, aber war alles in Ordnung. Und Jonas war auch ein lustiges Kind. Und wir sind dann nochmal umgezogen. Innerhalb von Bayern sind wir nochmal von Landsberg dann in Richtung Nürnberg. Da hat Nils dann auch die Firma gewechselt. Ich bin mitgewechselt. Ich habe dann auch in der anderen Firma halbtags gearbeitet. Dann haben wir bei Nürnberg gewohnt halt. Und da ist dann der Bruder geboren, der Malte.
Dann lass uns mal an der Timeline, also jetzt sind die, sagen wir mal, Jonas ist in der Grundschule. Wie war da so ein Alltag bei euch zu Hause?
Ja, wir sind morgens aufgestanden, habe Malte in den Kindergarten gebracht und Jonas in die Grundschule. Und dann bin ich nach Hause und habe gearbeitet.
Ja, und ich war meistens dann halt im Außendienst zusammen unterwegs. Wie Britta schon sagt, das... Früher gab es ja noch nicht jetzt mit Navi und mit den ganzen Möglichkeiten, die man heute hat. Das heißt, die Tourenplanung war dann immer ein bisschen aufregender. Am Freitag hast du dich mit deinem Falkplaner dann hingesetzt und hast erstmal geguckt, wo du hin musst. Und Bayern ist nicht nur schön, sondern auch groß. Also das war immer recht spannend und aufwendig. Naja, und dann war ich dann schon mal 2-3 Tage weg tatsächlich. Ein Stück. Und Britta war dann, ja, muss ich ja heute ganz hoch anrechnen, mit damals Jonas als kleines Kind ganz allein in einem fremden Land, in einer fremden Stadt, ohne beste Freundin, die war weit weg. Und in Nürnberg war es dann so, wie gesagt, da habe ich ja dann auch die Firma gewechselt. Da hatte ich dann mehr oder weniger auch einen Bürojob. Also das heißt morgens aus dem Haus und abends wieder zurück.
Also mich würde mal interessieren, wir sprechen ja sonst meist mit Betroffenen und da geht's, ne, wenn wir dann biografisch rangehen, da geht's ja dann meistens darum, wie es mit den Eltern und so war. Mhm. Nun ist es ja jetzt ein bisschen einfach eine andere Situation, ne? Und ich finde auch immer auch die Frage, wie man über jemanden redet. Mich würde jetzt einfach so ganz allgemein mal interessieren, auch in der Kindheit, ist euch da, war im Verhalten von Jonas, habt ihr da schon sozusagen so eine Tendenz auch vielleicht zum Flüchten gesehen oder einen Umgang mit Stress oder Problem oder was auch immer, der schon vielleicht ein bisschen anders war, weil Drogen sind ja im Endeffekt dann der verlängerte Arm der Flucht einfach, ne, in der Jugend, wenn man dann anfängt. Aber war der Umgang von Jonas mit seinem Umfeld in irgendeiner Form auffällig in der Kindheit?
Absolut.
Ja, er war sorglos. Er hat sich um nichts Sorgen gemacht. Also,
okay. Mhm.
Er war auch ein bisschen Draufgänger, aber nicht unbedingt bei Gefahren. Er war jetzt nicht so ein Raufbold oder so, überhaupt nicht. Er war sehr sozial. Er hat also auch immer im Kindergarten die Kinder mit nach Hause gebracht, mit denen keiner spielen wollte.
Oh, okay. Mhm.
Also das war immer ganz wichtig, dass Gerechtigkeit herrscht und dass jeder akzeptiert wird, so wie er ist.
Aber
und
das Sorglose, machen wir ein Beispiel.
Ganz sorglos.
Das ist interessant.
Ja. Also er hat immer vermittelt, dass alles wird gut. Also okay, selbst wenn er eine schlechte Arbeit geschrieben hat, das macht nichts. Mama, ich schreibe das nächste Mal schreibe ich eine gute. Aha. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Es war kurz vor Nikolaus und einen Tag vorher und er sagt zu mir, er war vielleicht 6 oder so. Und er sagt, oh, ich bin so gespannt, was ich morgen geschenkt kriege vom Nikolaus. Hm. Und da sage ich, ja, und was machst du, wenn der Nikolaus meint, du warst böse und du kriegst eine Rute? Da hat er gesagt, ach, das macht nichts, dann spiele ich mit den Stöckern. Also er hatte immer, das, ja, immer was parat. Ist. Ja. Also hat sich das immer alles so gut gemacht.
Ja.
Ich finde übrigens, habt ihr mal eine Route vor die Tür gestellt?
Nein, haben wir nicht.
Pass auf, ich habe natürlich eine Route bekommen.
Ja, kannst du mir denken.
Logisch, ne? Da war ich irgendwie, wenn da irgendwas sauer, dann stellen die echt eine Route in diesen Schuh.
Nein,
sowas wo ich mir vorstelle, damit hat man ja früher Kinder geschlagen. Ja. Daher kommt das ja. Also wieso, jetzt kann man sagen, okay, das ist kulturelle irgendwie ein Wink mit dem Zaunpfahl, aber ich glaube, es gab dann auch noch einen kleinen Nikolaus, aber auch eine Rute. Wo ich dachte, also ich habe mich damals schon dachte so, what the fuck?
Und dann so einen kleinen Nikolaus einfach aus Holz statt aus Schokolade.
Ja. Also ich glaube, das war jetzt da gar nicht so. Ich glaube, die fanden das irgendwie, wollten wir das aber. Bitte, liebe Eltern, schenkt Kindern keine Rute.
Nein, das haben wir auch nie gemacht.
Aber das mit dem Sorglos finde ich ja sehr interessant, weil das ja, also gerade, ne, wenn man jetzt an die zukünftigen Ereignisse dann da sozusagen denkt, führt es ja quasi dahin irgendwo. Ne?
Ja.
Und wenn ihr euch jetzt dieses Verhalten anschaut, auch jetzt bleiben wir mal bei der Sorglosigkeit oder vielleicht auch einfach so eine Angstlosigkeit gegenüber dem Leben, ne? Es ist ja eine interessante Phase bei Kindern, so wenn die dann so 9, 10, 11, 12, wenn die langsam so ein bisschen größer, noch nicht jugendlich werden, aber ein bisschen größer werden, da verändert sich ja auch schon viel im Verhalten. Wie hat sich das da so entwickelt? Weil da sind ja dann, präsentieren sich ja auch mehr oder ne, werden ja immer, kriegen ja immer mehr Charakter, sage ich mal. War das irgendwann so, dass ihr dachtet, oh, der macht sich zu, also habt ihr das mal so kritisch auch gesehen?
Ja.
Oh Gott, hoffentlich passiert da nichts. Nicht, dass er, weiß nicht, einfach über die Straße rennt oder kein, also ich weiß, mir fällt jetzt kein Beispiel an, aber ja, habt ihr? Kannst du da mal kurz drauf eingehen?
Also er war, wenn es darum ging, laufen wir mal diesen Berg runter, dann war er der, ich versuch's erstmal. Guck erstmal, wie es geht.
Ach krass, also auch in die erste Reihe dann sozusagen.
In die erste Reihe, ja.
Okay, das ist ja interessant.
Oder es gibt auch so ein Beispiel, da waren wir dann in Ansbach, das ist auch so eine kleine Stadt da bei Nürnberg, waren wir spazieren, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, 10?
Ja, da war er 2 oder 2,5.
10?
Nein. Das hat er gerade laufen, der Britzel.
Ach ja, okay, ja, siehst du, wie die Zeit
vergeht. Man verschätzt sich auch manchmal ein bisschen.
Ja. Um 8 Jahre.
Ja. Das war ein Kaufering. Ja.
Ach, das war ein Kaufering. Ah, siehst du, okay, daher kommt's. Okay, und da ist er halt vorgelaufen und hatte so eine Butterbrezel in der Hand, wie es die so schön in Bayern gibt. Ja. Und Britta sagt, du bleib mal stehen, lass den mal gehen. Der muss ja irgendwann sich mal umdrehen. Und dann muss er ja mal irgendwie irgendwas machen, stehen bleiben oder seine Brezel fallen lassen vor Schreck oder irgendwas.
Wo sind meine Eltern, ne?
So, und wir haben uns dann so ein bisschen hinter so einem Hauseingang versteckt und haben ihn natürlich immer im Blick gehabt, um Gottes Willen. Also, dass er nicht wegkommt. Und er blieb stehen und drehte sich um und hat uns gesucht und hat sich wieder umgedreht, hat seine Brezel weitergegessen und ist weitergegangen.
Ach, das ist krass.
Das ist ja wirklich verrückt.
Das ist wirklich verrückt.
Genau, das würden meine Kinder, glaube ich, die würden sofort anfangen zu weinen.
Und das ist dieses
das ist ein sehr interessantes Bild, ne?
Dieses Sorglose, was wir meinen. Ne?
Aber was war sein Plan gewesen mit 2,5? Ne? Ist der schon
er ist dann der Wahnsinn. In einen Laden reingegangen und hat gedacht, da sind wir drin.
Okay.
Und da ist er rein und dann kam er wieder raus und ist er wieder weitergegangen. Er ist auch grundsätzlich, wenn wir aus einem Laden raus sind, ist er in eine andere Richtung gegangen als wir. Mhm. Wenn wir rechts rumgegangen sind, ist er sofort links rum. Aber nicht vor uns weggelaufen, sondern er war der Meinung, wir gehen jetzt links rum.
Mhm. Habt ihr das, es wäre schwierig mit Kindern in dem Alter, aber habt ihr das irgendwie thematisiert oder, also ihr habt euch aber wahrscheinlich beide darüber unterhalten, weil wenn ich euch jetzt anschaue und ihr über diese Brezelgeschichte sprecht, dann, und ihr euch hinter dem Baum euch versteckt habt, um zu mal gucken, was er macht, dann war das doch bei euch auch schon ein Thema, ne, dieses Verhalten.
Ja.
Ja. Also er war, man muss ja auch sagen, er war echt ein anstrengendes kleines Kind oder Baby. Also er hat immer auch einen kompletten Dickkopf gehabt und du konntest machen, was du wolltest und er hat halt sich immer das gemacht, was er wollte und er hat auch wirklich, wenn er schreien wollte und er wollte halt nicht mit uns ein Eis essen gehen, die Omas waren zu Besuch aus Braunschweig in Bayern und wir wollten schön Eis essen gehen, keine Chance. Wenn er nicht wollte, dann hat er uns diesen ganzen Nachmittag komplett versaut. Mhm. Ne? Auch schon als kleines Kind im Kinderwagen. Und Britta hat eine Geschichte, waren sie im Freibad mit einer Freundin, der sie da kennengelernt hat. Da musste sie gehen, weil er keinen Bock hatte auf Freibad an dem Tag halt. Ne? Also das ist,
und da ging gar nichts dann. Also gar nichts. Also das kennt man ja auch. Ich habe ja immer auch Kinder. Es gibt ja diese, das kennen alle Eltern, dass das kompliziert ist. Mhm. Aber es klingt jetzt bei euch, als wäre das, ging dann gar nicht.
Also es war nicht immer so. Ne? Ja, aber also wenn man auf ihn eingeredet hat, konnte man ihn auch dazu bringen, zu dem, was man möchte. Aber es gab Tage, wo das nicht möglich war.
Ja.
Aber es passt ja auch zum Bild, was ihr jetzt sozusagen zeichnet, ne, zu dem, ich entscheide über mein Leben, ne, ich entscheide, was ich tue, das ist ja steht so ein bisschen hinter. Und auch die Sorglosigkeit, ich mache das schon, das passt ja auch ganz gut zusammen insgesamt.
Ja,
ne? Wie hat sich das dann beim Anfang der Pubertät, was ja nochmal eine ganz spannende Phase ist, wo man ja, also wo ich jetzt zum Beispiel bei, wie gesagt, mein Sohn ist 13 war und ich merke jetzt halt ganz viele, merke Charakterzüge an ihm, die sich langsam festigen. So, wo ich noch von früher weiß, okay, das ist so eine Tendenz, so ist er so ein bisschen. Und jetzt merke ich, ja, okay, jetzt kriege ich langsam den finalen Dude sozusagen. sozusagen, aber somit, wer er richtig ist. Wie hat sich das denn in dieser Phase dann da gezeigt, weil wenn er so selbstsicher auch durchs Leben und so ging davor, Anfang Pubertät kommen ja auch ein bisschen schwierige Phasen, manchmal mit Mädels oder, da ist ja dann doch alles ein bisschen, wird ja komplizierter für einen selbst. Ging es da so sorglos und straight forward weiter?
Ja.
Also mir fallen dann zwei Beispiele ein. Einmal war das der Geburtstag, der 80. Geburtstag der Tante. Da haben wir dann so ein bisschen was geplant und dann ging es nur darum, ja, wer führt das denn vor und wer sagt denn was? Und Jonas sofort, also wie so eine Rampensau, mach ich und gar kein Problem. Und da gibt es also heute auch noch Fotos und Videos von, wie er da wirklich da schon gar nicht mehr runterzukriegen ist vor der Bühne. Also der fand das alles super. Also Mittelpunkt, Rampensau, so eine Geschichten. Und ich hatte damals so ein bisschen Connection zu einem Radiosender, den gibt es hier in Berlin auch, StarFM, so ein Rocksender. Und die sitzen auch in Nürnberg und ich weiß nicht, die haben da gerade angefangen in Schwabach und dann haben wir uns mit denen ein bisschen angefreundet, mit den Leuten, die da das Radio gemacht haben. Dann war da eine Band zu Besuch bei denen zum Interview, Itchy Pupskit, weiß nicht, heute heißen sie nur noch Itchy, genau. Ja. Da kam halt der eine von StarFM, der Jochen, auf die Idee, sag mal, ihr habt doch einen Sohn, der ist doch so eine Rampensau und mit dem warst du doch auch schon auf dem Konzert, habe ich gehört, hat der nicht Lust, das Interview zu führen? Und Jonas sofort, ja klar, mache ich. Ne? Ja, und Kopfhörer auf und saß dann so wie wir jetzt hier quasi mit Kopfhörern vom Mikro.
Wie alt war er?
12, hätte ich jetzt gesagt, ja.
Das ist schon faszinierend.
Ja, da war er 12, genau. Und ja, das war diese komplette Unbesorgtheit. Und dann auch zu Hause dann schon wieder im Braunschweig, glaube ich, war das, wo er mal ohne Hose runterkam und die Nachbarin dann den kleinen Jonas gesehen hat und er dann auch gesagt hat, na und, also ist halt, ist also
freier Kerl,
sorry halt, ne, also aber das ist, das war halt Jonas. Also, cool. Zum Beispiel auch null mit Marke oder mit irgendwelchen Markenklamotten oder sowas, ne? Da hieß es eher so, ich brauche nur neue Hose, Mama, bringe mir eine neue Hose
mit. Das war ihm egal.
Das war völlig egal.
Auch in der Pubertät?
Ja.
Wahnsinn, das ist bemerkenswert.
Völlig Banane, also.
Weil gerade da ja viele Jugendliche sich, ich auch, da mit der Peer Group, das war schon ein großes Thema bei mir. Mhm. Bei ihm bestimmt auch, aber ihm war das egal.
Ihm war das völlig egal.
Was ich noch fragen wollte, bitte dich falsch verstehen, aber interessiert mich wirklich. Wie wart ihr mit Nähe und Liebe und um, also Liebe klar, aber habt ihr euch alle, wie ist euer Körperkontakt mit den Kindern?
Groß.
Ja.
Bei uns steht über der Haustür, don't forget to kiss. Und das ist auch so.
Okay. auch ein bisschen an die Prinz-Zeiten wahrscheinlich.
Genau, genau. Ich mache das nicht vor jetzt.
Okay, aber das ist ja schön.
Nein, also es war, ja. Wir haben immer eine innige Beziehung gehabt.
Auch von den Kindern zu euch? Also
immer. Ja. Und es gab auch bei uns nie irgendwelche Probleme jetzt zwischen Nils und mir oder so.
Ja.
Gab keine Ehekrise oder irgendwas, was die Kinder hätte belasten können.
Also wir sind so eine richtig kleine Dorffamilie eigentlich. Ne? Wir hatten einen Hund, der ist nun letztes Jahr auch leider gestorben nach 16 Jahren. Ganz toller Hund und ganz viel Freude gemacht. Britta reitet, hat ein Pferd. Jonas und Malte, also sein jüngerer Bruder, in 4 Jahre sind sie auseinander. Waren immer ein Herz und eine Seele, haben sich nie gestritten. Also es war fast schon spießig langweilig, unsere kleine Familie. Ne? Und Schlafzimmer war auch immer offen. Also wenn einer der kleinen Kinder nochmal rüberkommen wollte zum Kuscheln, Jonas hat recht
Jonas
lange...
Jonas, bis er 15 war.
Kam immer gerne mal wieder vorbei. Ja. Hat sich also in die Besucherritze gelegt halt. Ja. Ne? Also klar, irgendwann haben wir dann rausgeschickt. Aber wie gesagt, die Tür war nie abgeschlossen oder haben ihn die rausgeschickt. Oder
ja. John war ja... kam jetzt auf die Frage der Pubertät. Was waren denn die so Hobbys von Jonas?
Musik.
Was hat er gemacht?
Musik. Also Musik war sein absolutes schon von klein auf. Britta und ich sind musikalisch sehr angehaucht, also nicht so, dass wir selber Musik machen. Ich kann ein bisschen trommeln, sage ich mal, Schlagzeug spielen und kann ein bisschen was auf dem Klavier, Britta auch. Aber wir hören eigentlich immer und überall Musik und das war Jonas von Anfang an auch. Hat schon wirklich als Baby angefangen, wenn wir dann mal so die Touren fahren mussten von Bayern nach Niedersachsen, also nach Braunschweig, haben wir Jonas auch nur mit Musik ruhig gekriegt im Auto. Und das war nicht Rolf Zukowski oder irgendwas in der Richtung, sondern es musste Blink-182 sein oder Ärzte. Okay. Und da gibt's auch so ein paar Lieder, die mussten immer wieder gespielt werden.
Sag mal.
Anthem Part 2 von Blink zum Beispiel. Ja. Das erste Lied von der Take Off Your Pants and Jackets, genau. Das mussten wir, keine Ahnung, wie oft runterballern. Oder dann kam von den Ärzten dieses Rock'n'Roll Realschule raus mit dem Video dazu. Da stand er dann nackt mit einer Plastikgitarre vorm Fernseher und hat dann schon immer mit den Händen auf den Boden rumgedrückt, so wo das Pedalboard normalerweise von den Gitarristen liegt und so. Also immer schon Musik. Gemerkt haben wir das mit How You Remind Me von Nickelback. Da konnte er noch nicht reden. Da war er also noch wirklich Windelträger und dieses Lied, das war sein absolutes erstes Lieblingslied und damals halt, es gab ja noch nichts zu streamen und es gab noch kein Internet in der Form. Wann war das? 2001 vielleicht?
War anderthalb so.
Ja, genau. Und wenn das Lied also dann im Radio kam, dann hat er alles stehen und liegen lassen und ist im Kreis gelaufen und hat schon gehetbangt und mit seinem Schnüffeltuch dann. Und
das ist ja unfassbar.
Ich glaube, das Lied brauchen wir auf unserer Playlist, oder?
Ja, genau. Und wenn das Lied dann vorbei war, dann hat er mal gerufen, na nein, das hieß dann irgendwie nochmal. Und Nickelback hatte damals noch nicht den Ruf, den sie heute so haben. Und ich bin dann irgendwann los und habe dann tatsächlich die CD dann auch gekauft. Und damit wir das dann auch dann hören können, wenn Jonas hören wollte. Und dann lief es dann auch auf Repeat und so weiter und so fort. Und das hat sich halt komplett durchgezogen. Wir hatten dann im Keller ein Schlagzeug stehen und da hat sich dann Jonas dann auch irgendwann reingesetzt. Mit 7 Jahren hat er dann Schlagzeugunterricht bekommen, hat dann also da gut und erfolgreich getrommelt. Das Ganze hat er dann auch im Braunschweig hier noch weitergeführt, die ersten Jahre, als wir dann zurückgezogen sind.
In der Band auch, oder?
Nee, in der Band nicht. Nein. Nur für sich. Musik. Ich habe dann auch früh auf Konzerte da mitgenommen. Also ich gehe sehr gerne auf Konzerte und sehr viel auf Konzerte. Und wir waren dann Linkin Park, Chi und Sum 41. Also alles so Punkrock-mäßig halt. Das war so Jonas seine Welt, genau.
Verstehen sein. Ich würde, Hagen, wenn es für dich okay ist, weil wir kommen ja jetzt sozusagen zu dem Alter, wo es dann auch sozusagen kritischer wird. Ich würde euch jetzt im Prinzip einfach einladen, so wie ihr es möchtet und euch gut fühlt, uns einfach zu erzählen.
Ja.
Erstmal. Und wenn wir, können ja dann immer fragen und so, aber dass ihr, weil ich sehe auch, du hast doch so Stichpunkte mitgenommen, aber vielleicht ist es einfach für euch auch am besten, wenn ihr einfach, wie ihr das, wie es für euch richtig ist, uns erzählen könnt, was sozusagen dann, wie es weiterging, wenn es okay ist.
Gut, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht zu viel rede, weil ich eine Quasselstrippe bin. Ja, und ich habe tatsächlich, und vielleicht bleiben wir auch in so einer Art Zeitstrahl.
Ja, sehr gern, genau. Aber dass jetzt einfach nach eurem Tempo geht und nicht wie wir fragen.
Zeitstrahl ist mir immer sehr wichtig.
Ja.
Finde ich gut, wir machen so.
Okay, also ich glaube, wir fangen an, als wir dann in Braunschweig waren. wieder und er dann 2016, also 16 Jahre alt war. Das ist, glaube ich, ganz guter Zeitpunkt, Britti. Zum Thema Suchtverhalten vielleicht ganz interessant. Also ja. Jonas, wie gesagt, immer sorglos. Jetzt im Nachhinein haben wir überlegt, ob er denn schon vor seiner Tablettensucht auch schon Suchtverhalten gezeigt hat. Und das gab es tatsächlich. 2014 hat er zum Beispiel, also hat er gezockt, wie so viel in seinem Alter. Mhm. LOL, also League of Legends, und das komplett exzessiv. Und das war so ein Jahr und tatsächlich auch schon echtes Suchtverhalten. Jetzt im Nachgang wissen wir das, damals wussten wir es nicht so, aber jetzt im Nachgang haben wir das dann so auch festgestellt, schon echtes Suchtverhalten gezeigt. Also Schule vernachlässigt und man kann ja dann da für echt Kohle sich irgendwelche Kosmetiks kaufen für seine Charaktere. Da hat er dann sein ganzes Geld für ausgegeben, jetzt auch im Nachgang erfahren, auch seinen jüngeren Bruder damals angepumpt und auch so ein bisschen, naja, abgezogen würde ich nicht sagen, aber ihm irgendwas erzählt, damit der kleine Malte ihm ein bisschen Kohle gibt dafür. Das wurde uns natürlich dann auch irgendwann zu viel und die Schule hat auch drunter gelitten. Und da haben wir auf ihn eingeredet und gemacht, Mensch, das kann es doch nicht sein und so weiter und so fort. Und Britta sagt heute immer wieder, du musstest bei Jonas immer das Zauberwort finden, um ihn vom Gegenteil, was er denkt, zu überzeugen. Mhm. Und bei League of Legends müssen wir es irgendwie gefunden haben. Und er hat dann in unserem Beisein seinen Charakter gelöscht. Und ich glaube, wer das Spiel kennt, der weiß nach keine Ahnung wie viel tausend Spielstunden, dass das auch erstmal das Ende dann ist. Und wir standen beide wirklich feierlich daneben. Er hat noch eine Träne verdrückt, hat sich dann noch verabschiedet da in seiner Community und hat in unserem Beisein seinen Charakter gelöscht.
Das ist ja krass. Das würde ich gerne nochmal nachfragen, wie dieser Prozess lief. Das ist krass.
Ja, mit ganz also, viel Zureden und immer so
nein. Was war denn euer Punkt, um das aufzumachen, so bitte lass uns das beenden, das Spielen.
Kriegst du das noch hin? Also ich weiß es nicht mehr.
Hast du gemacht.
Hab ich gemacht, oh.
Aber es ist ja also krass, dass ihr das geschafft habt, weil ich kann ganz gut mich da hineinversetzen, dass man da seinen Charakter löscht, das ist schon eine Sache.
Ja.
Also jetzt nicht bei LOL bei mir, aber ich verstehe sehr gut, was das für eine Tragweite auch
ist. Und das Verrückte ist ja, also ich habe auch früher viel gezockt und wirklich sehr viel gezockt. Ich bin jetzt kein PC-Zocker gewesen, sondern Konsolenzocker gewesen, so der ersten Stunde, damals mit dem Gameboy angefangen und die ersten Nintendo, die erste PlayStation und so weiter und so fort. Und auch immer lange und viel. Und also das, wie gesagt, das hat er auch bestimmt von mir sich schon als Kind immer abgeguckt. Weil zu der Zeit, wo Jonas auf die Welt kam, ich auch noch viel gezockt habe. Ne? Da ging dann gerade los mit Xbox Live. Ist das eigentlich, darf ich das sagen?
Ja,
Xbox,
ja,
PlayStation?
Ja,
okay.
Wobei also, wir PlayStation natürlich lieber hören.
Aber du darfst auch nicht so sagen. Na gut. Genau, also dann ging auch dieses Online-Zocken los und zum ersten Mal so wirklich mit jemand reden, mit dem man zusammen spielt. Das war ja für mich auch eine faszinierende Welt. Und das hat Jonas logischerweise als Kind auch alles mitbekommen und aufgesogen, das Ganze. Ich hatte zwar mein Zockerzimmer, das war so fernab vom Wohnzimmer und auch vom Kinderzimmer, aber dennoch war das für ihn natürlich spannend auch alles.
Mir ist eingefallen, warum.
Na jetzt?
Warum es da ein Problem gab bei LOL. Er hat seinen Charakter verkauft an irgendjemanden und hat aber heimlich weitergespielt mit diesem Charakter. Und dann wurden ihm Schläger angedroht.
Ach so.
Da musste ich ihn noch von der Schule abholen, weil er Angst hatte, an die Bushaltestelle zu gehen. Weil er für 50 Euro diesen Charakter verkauft hat, den er aber einfach weiter benutzt hat. Und der andere hat dann sich darüber aufgeregt natürlich. Verständlicherweise. Und ich glaube, da hat er ein bisschen Angst gekriegt und hat gedacht, ich glaube, jetzt lasse ich es mal.
Okay, gut.
Ich suche mir irgendwas anderes.
Okay.
Das kam dann vielleicht noch dazu.
Ja, zur Entscheidung. Ja, genau. Ah, okay. Genau. Das, da war ein bisschen in die Enge gedrängt.
Aber das Verrückte danach war für mich, jetzt auch wieder so im Nachgang, er hat dann seinen Charakter gelöscht und hat danach nie wieder so gezockt. Also er hat immer wieder mal gezockt, so, aber dann schon tatsächlich aus Langeweile, wenn er gerade nichts anderes zu tun hatte oder krank im Bett lag und dann vor lauter Langeweile den PC oder die Konsole angeschmissen hatte. Er hatte alles noch in seinem Zimmer, seinen Computer, die Xbox, aber er hat dann, nachdem er diesen LOL-Charakter gelöscht hat, nie wieder so gezockt. Also er hat da wirklich einen Cut gemacht.
Nils, wie hast du in so einer Situation, wie war denn das 1:1-Gespräch da mit ihm? Wie bist du als Vater auch an so ein Gespräch rangegangen? Das ist natürlich was ich mir auch, wo man sich Gedanken machen muss als Eltern, gerade im Jugendpubertärenden. Wie war eure Gesprächsführung? Wie hast du überhaupt gesprochen?
Puh. Ja, wahrscheinlich relativ impulsiv und es war ja damals immer Schule, war ja das Druckmittel, leider Gottes halt. Ne? Du willst, dass dein, also Jonas ist aufs Gymnasium gegangen, der sollte natürlich nach Möglichkeit sein Abitur machen, damit er natürlich nach Möglichkeit irgendwann einen guten Job kriegt und Geld verdienen, Familie. Das ist ja so dieses kleinbürgerliche Denken, aber wir waren ja Kleinbürger, also ich zumindest im Kopf. Und deshalb war dann immer so, wenn es dann Probleme mit der Schule gab und auch mal die Lehrer sich auch mal beschwert haben über Jonas, dann war natürlich ein Schuldiger auch her. Und das war natürlich dann in dem Fall die Zockerei von Jonas. Hm. Und ich glaube nicht, dass ich da mit Samthandschuhen angefasst habe. Also keine körperliche Gewalt, um Gottes Willen, alles nur verbal. Aber es war dann auch schon mit und du darfst dann nicht mehr. Also kann ich mir schon vorstellen. Ist wie gesagt ein paar Tage her schon. Was ich da genau gesagt habe, weiß ich nicht. Aber ich glaube, mit viel Verständnis bin ich da letztendlich nicht dran gegangen, würde ich jetzt so im Nachgang sagen.
Ja, danke fürs Teilen. Ja. Das ist auch ja, wichtig, das sich selbst auch einzugestehen vielleicht. Warst du laut?
Nee. Also, nein, also gebrüllt auch nicht. Also, wie gesagt, keine körperliche Gewalt und auch nicht angeschrien, sondern wirklich eher so: Mensch, du musst das doch packen und Schule ist doch wichtig und was soll denn das werden und so weiter und so fort. Also, das waren so eher so die Plattenargumente.
Gut, aber hat er dann im Endeffekt ja auch.
Es hat funktioniert. Hat wahrscheinlich auch mit dem Stresssender, den er hatte wegen seinem Account. Okay, ja, war die Büchse aber, voll, aber.
Aber das ist ja auch ein Learning erstmal, wenn man merkt, dass. Also, Zocken ist schlecht, so. Das Zocken bringt einen dann in so eine Situation. Ja. Ich meine, Charakter verkaufen gehört ja auch dazu im entfernten Sinne. So, und hat es ja recht.
Ja.
Ja.
Ja. Dann gehen wir zurück zum Zeitstrahl.
Genau. Ja. Dann sind wir jetzt also 2 Jahre weiter, 2017, 2018. Wir haben zu Hause. Wie gesagt, wir wohnen sehr ländlich, haben viel Platz und haben ein älteres Haus gekauft mit so einem richtig schönen alten 70er-Jahre-Partykeller, wie man das so von früher kennt. Viel mit Holz und kleine Theke drin und groß und Platz und so weiter und so fort. Und da wir ein sehr offenes Haus sind und immer gerne auch Gäste haben, war die Tür auch immer offen, auch für Jonas seine Freunde. Naja, und dann hat man das dann ausgenutzt. Also dieser Keller war dann gut besucht und es ging rein und raus und es gab dann seine Klicken und von der Schule viele Freunde. Irgendwann kam dann von Jonas der Wunsch, Shisha rauchen.
Mhm. Wie alt war er da?
Da war er 17.
Okay, ja, gut.
Ja, gut. Wie gesagt, Britta und ich wieder total gründen, was ist das und ist das schädlich und ist das nicht illegal und naja, und Jonas... Übrigens immer auch sehr wortgewandt, Jonas, das haben auch schon die Kinder, im Kindergarten wurde festgestellt, dass sie noch nie so ein wortgewandtes Kind hatten. Naja, und er konnte uns also auch mal auch ganz gut einen erzählen und uns auch überzeugen. Naja, also stand dann irgendwann eine Pfeife, nennt man das Pfeife? So eine Shisha-Pfeife, Wasserpfeife im Keller, ganz genau. Und dann ging das los und im Haus machte sich dann immer dieser süße Duft breit und irgendwann klebte auch alles und... Ja, und dann erst einmal die Woche und dann zweimal die Woche und dann kamen Leute rein und raus und wir hatten also so einen Nebeneingang auch durch den Keller, also so Kellertreppe runter, die Leute mussten nicht direkt durchs Haus gehen, sondern kamen von außen auch in diesen Keller rein und das hat sich dann in diesen 2 Jahren, 2017, 2018 wirklich zu einer, tja, wie so eine Shisha-Bar bei uns im Keller entwickelt, also teilweise auch Leute, die wir gar nicht mehr kannten, auch gar nicht zu Jonas, seinen engsten Freundeskreis zählten, die sind dann ein- und ausgegangen und auch mit Situationen, die dann auch oben im Haus bei uns rumgewundert sind und sich bei uns an unserem Kühlschrank bedient haben, so, hey, habt ihr noch Butter? Ist so, wer bist du überhaupt? Ne, also solche Geschichten. Aber das haben wir irgendwie alles...
Wie so ein Jugendclub im Keller auch.
Ne? Ja, genau. Also seine Freundin nennen ja heute noch den Keller ohne Zeit zum Beispiel. Also die haben da wirklich, ja. Also
aber der Keller ohne Zeit ist auch schon ein schöner Name, muss man mal sagen. Rein jetzt mal dieses Wort, also schon schön.
Auch. Ja, super. Und wir fanden es ja auch irgendwie immer schön. Wir hatten immer noch auch das Gefühl, wir wussten ja, dass Jonas halt kein Kind von Traurigkeit ist und dass er auch ja leicht chaotisch veranlagt ist. Und wir hatten immer so das Gefühl, das ist besser, wenn das alles hier passiert, bei uns, in den eigenen 4 Wänden, als irgendwo anders. So, und das war so die Denke. Naja, auf jeden Fall haben sie dann irgendwann angefangen, diese leeren Shisha-Tabakdosen zu horten und haben da Pyramiden im Keller gebaut. Und wenn ich Pyramide sage, dann meine ich Pyramide. Also es waren echt Türme. Und dann kam irgendwann auch Alkohol dazu. Und
das war meine Frage gerade gewesen. Ja. Sehr gut, entschuldige die Unterbrechung. Alkohol, ja?
Ja, Alkohol. Ja, aber nie so schlimm, würde ich sagen. Na klar, gab es auch mal Partys. Na klar, es ist auch mal ausgeartet, aber... Ich würde sagen, gerade am Anfang hatte Jonas mit Alkohol eher wenig zu tun. Nachher Suchtverlagerung, kommen wir vielleicht noch zu. Ja, gibt's ein paar Beispiele. Und auch was wir von seinen Freunden jetzt wissen, ist es so oder war es so. Aber damals nicht. Und auch da, es war ein Kühlschrank in diesem Partykeller. Mhm. Der war immer gut gefüllt. Liegt aber auch so an mir, weil ich halt auch gerne mal ein Bier trinke. Mhm. Ja, und der war nicht abgeschlossen und da durften sie sich auch bedienen und ich hatte da auch nichts dagegen, ehrlich gesagt.
In welchem Alter kam der Alkohol dazu?
Ja, 17, 18 dann halt, ne? 2017, ja. 2018, genau. Jetzt muss ich kurz einen Faden wiederfinden. Ach richtig, die Pyramiden, genau. Irgendwann nahm das dann komplett Überhang. Und dann auch mit dem Alkohol, dann ging was kaputt. Dann haben sie ein riesen Brandloch gemacht oben auf der alten Holztheke. Das war nicht schlimm, das war eh ein runtergerockter Partykeller. Also da war nicht schlimm, wenn was umkippte. Aber ich fand es halt immer so schade. Und ich hatte meine alte Anlage da unten hingestellt, damit sie Musik hören können. Und da haben wir noch einen Fernseher aufgebaut. Also wir haben es dann auch schon kuschelig gemacht da unten. Noch ein Sofa dann irgendwann auf den Sperrmüll gefunden, das sauber gemacht und da reingetragen. Alles solche Geschichten. Dann haben wir auch gesagt, so jetzt die Faxen dicke, also speziell ich wieder. Und dann hast du gesehen, so kann das nicht weitergehen. Und jeden, also es war wirklich dann jeden Tag, dass da Party war im Keller. Und
also auch, aber das war ja noch Schul, er war ja noch Schüler,
ja,
ne?
Ja, okay, richtig, ja. Genau, war noch vor seinem Abitur. Ja. Da ging es aber dann tatsächlich ohne Worte, sondern ich bin dann Wut im Brand runter, habe einen großen Müllsack mit gehabt und habe nun die ganzen Dosen, die ja quasi wie Trophäen aufgebaut waren, in diesen Müllsack reingeschmissen. Und da ist er dann auch noch hinter mir hergerannt. Ich habe diesen blauen Müllsack dann in die Garage gestellt und er ist dann noch hinterher und hat gesagt, dann gib mir wenigstens die drei besonderen Dosen von sowieso, die will ich aufheben. Sag ich, na, kannst du ja machen. Dann hat er die wieder rausgepult, seine Dosen. Und dann war, glaube ich, zwei Tage erstmal Funkstille. Der Keller war geschlossen. Und am dritten Tag kam er an und hat gesagt, danke. Ich so, jetzt, was ist danke? Ja, danke, dass du das getan hast. Ich so, wie meinst du denn das jetzt? Sagt er, ja, ich hab's ein bisschen außer Kontrolle gehabt. Also du hast recht, es waren Leute da, mit denen habe ich nicht viel zu tun gehabt, die sind ein- und ausgegangen. Das hat sich wahrscheinlich in dem Freundeskreis dann auch immer weiter rumgesprochen. Wie gesagt, der Zugang war von außen und ich habe selber nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass ich jeden Tag hier den Club aufmachen musste, also diese Shisha-Bar eröffnen musste, damit sich die Leute wohlfühlen. Und aus diesem Zwang kam er wohl selber nicht raus, hatte auch selber nicht die Kraft oder wusste nicht, wie er das seinen Freund vielleicht auch erzählen sollte, hier mal Pause, mal woanders. Und hat sich dann bei uns, bei Britta und bei mir bedankt, dass wir dann tatsächlich da ein bisschen durchgegriffen haben und das beendet haben.
Das finde ich
ein
wichtiger Punkt, auch dass du es erzählst, finde ich auch interessant, weil auch für andere Eltern, weil ich kann mich noch genau erinnern, früher, es gab immer so ein paar Leute im Freundeskreis, bei denen wusste man, da kann man immer chillen. So, da kann man immer hin. Und ich habe schon da teilweise gedacht, ja, aber was denn mit den Eltern? Ist nicht scheiße für die, wenn jetzt hier immer 18 Jugendliche rumhängen so und trinken und kiffen, also und Cannabis rauchen und was. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass diese Leute ganz schwer da rauskommen. Weil du hast ja dann diese gefestigte Rolle im Freundeskreis, zu dir kann man kommen. Yeah. Wenn du das dann unterbindest, dann kann es ja sein, dass du deinen Freundeskreis verlierst. Also im Worst Case. Ne? Deshalb finde ich es ein interessanter Punkt. Wahrscheinlich muss man gucken, dass die eigenen Kinder nicht Freunde gewinnen über, bei mir könnt ihr immer hängen. So, ne? Weil da entwickelt sich dann vielleicht was, was für die gar nicht mehr einfach zu kontrollieren ist.
Genau.
Ja. Sorry, unter euch noch?
Nee, kein Problem. Ja, dann war also diese Shisha-Geschichte genau eigentlich wie damals diese League of Legends-Geschichte genauso plötzlich wieder zu Ende. Das heißt, man hat dann nochmal eine Shisha geraucht, aber kein Vergleich mehr zu vorher und dann vielleicht auch eher in so einem Café in der Stadt, in so einer Shisha-Bar in der Stadt, aber seltenst nur noch dann auf einmal bei uns. Also es war dann wirklich zu Ende. Die Freunde kamen noch und der Keller wurde auch weiter genutzt. Aber plötzlich kannten wir die Leute wieder, war es dann wieder der alte Freundeskreis war, der enge Freundeskreis war. Und es nahm wieder so normale.
Wie lang war denn die Phase der aktiven Shisha-Bar?
2 Jahre, kann man sagen. 2017, krass. 2018.
Guck mal, wenn er sich danach bedankt hat, wie anstrengend das für ihn auch gewesen sein muss.
Ja,
ne?
Ja.
Dieses,
ja, genau.
Dieses Eröffnen der Kneipe, sag ich mal, schon Wahnsinn. Mich nimmt gerade, dass er zu euch kam und gesagt hat, danke. Das nimmt mich gerade total mit. Also da muss ich echt gerade, wollte ich nur mal teilen auch, was das mit mir macht, weil das ist eine krasse, nicht krass, das ist eine sehr bemerkenswerte Situation, auch wenn ich dann einfach an meine Suchtgeschichte denke, das sind ja alles Vorboten, muss man ja auch sagen, also ich bin ja jetzt kein Arzt, aber diese Sache, dass man, also Jugendliche teilen ja auch nicht Gefühle, ja, also man ist immer mit sich auch und dass er das dann auch mal gesagt hat, das macht mich gerade sehr emotional, ja, dieses Danke. Ich habe die Kontrolle verloren, weil den Satz würden wir uns ja eigentlich wünschen an anderer Stelle.
Ja, und bei uns ist es so, dass wir jetzt das jetzt ja auch erst im Nachhinein alles so verstehen, was damals passiert ist und was er damals uns schon gesagt hat in seinen jungen Jahren. Also klar, überlegen wir, was wäre, wenn wir die Anzeichen damals schon so gedeutet hätten. Mhm. Ne? Und wäre es dann so weit gekommen?
Deswegen sind wir auch hier alle heute.
Ja. Ja, 2018 vorbei, 2019 wechselte dann das quasi, dann ging es los mit Cannabis.
Mhm. Wisst ihr, wie da der Erstkontakt war für ihn, von wem das kam? Oder,
Also das war dann schon in der Clique, tatsächlich. Mhm. Man muss dazu sagen, wir haben heute noch einen super Kontakt zu seinen Freunden. Mhm. Die besuchen uns regelmäßig, die sind regelmäßig bei Jonas am Grab. Und wir unterhalten uns ganz viel mit denen und die öffnen sich uns auch immer mehr. Also wir hören auch Geschichten, die Jonas Freunden eigentlich unangenehm sein müssten, wenn sie sie uns erzählen. Mhm. So nach dem Motto, wenn ihr wüsstet, was damals noch alles bei euch im Keller passiert ist. Aber sie erzählen sie uns.
Ja.
Und wir finden das auch super, dass sie uns das alles erzählen. Und wir sind total dankbar, dass uns diese Freunde noch besuchen und immer noch teilhaben lassen an Jonas Leben. Und irgendwann, du bist ja als Eltern, bist du ja irgendwann uncool. Das heißt, du bist ja nicht jedes Mal dabei, wenn der Keller voll ist oder wenn die da unten eine Party machen. Ganz im Gegenteil. Wenn Jonas sagt, heute Abend wird es ein bisschen lauter, es kommen ein paar Leute mehr, dann sind wir lieber gegangen. Habe ich gesagt, dann stören wir euch nicht, dann macht ihr mal was, wir gehen irgendwo und haben Essen in Ruhe und kommen dann später dazu. Also später dazu, kommen später wieder nach Hause und gehen dann heimlich ins Bett so ungefähr. Ja. Also wir haben sie ja machen lassen. Also da muss es dann irgendwann mit Cannabis angefangen haben. Und wir wissen auch von zwei, drei Freunden von Jonas oder auch von mehr, dass die damals auch geraucht haben und vielleicht auch heute auch noch Cannabis konsumieren, aber halt kontrolliert. Mhm. Und bei Jonas ist es wie alles leider wieder sehr exzessiv ausgefallen sofort. Genau sofort? Wie, ja, sofort weiß ich jetzt natürlich nicht, weil er hat uns sicherlich auch nicht alles gesagt, aber es wurde dann wahrscheinlich erstmal heimlich geraucht, dann irgendwann wurde dann nicht mehr so heimlich geraucht, dann wurde im Keller geraucht und ich habe eine gute Nase, sagt man mir nach, also ich habe das, also quasi wenn ich morgens aufgewacht bin, habe ich noch das vom Vorabend gerochen, sage ich jetzt mal. Ja. Britta und ich, wir kommen wie gesagt aus einer Zeit, wo, also wir sind nicht mit Drogen überhaupt in keinster Weise groß geworden. Alkohol war unsere Dorfdroge, wenn man das so will. Und aber von irgendwelchen Substanzen oder von Cannabis oder noch anderen Sachen hatten wir null Ahnung. Hatten auch Gott sei Dank in unserem Freundeskreis auch niemanden, der sowas konsumiert hat. Und damals gab es halt noch kein Internet. Und es gab noch kein TikTok und kein Snapchat, wo solche Sachen ja auch getriggert und geteilt werden. Und wenn du einmal googelst, dann kriegst du ja gleich 1000 Vorschläge. Sowas gab es halt bei uns nicht. Und wenn du keinen kanntest, der damit zu tun hattest, dann warst du auch weit entfernt von solchen Sachen. Ne? Und Braunschweig ist nicht Berlin, muss man auch sagen. Ne, wir sind da alles ein bisschen klein, ein bisschen häuslicher. Also wir haben da nie was mit zu tun gehabt. Und deshalb war der Schreck schon groß, muss ich schon sagen, als Jonas dann mit Cannabis angefangen hat. Und natürlich haben wir uns in Sorgen gemacht und haben auch versucht, ihm das auch auszureden. Aber ja, er war halt, wie gesagt, sehr wortgewandt, hat sich dann auch informiert und hat gesagt, ja, das ist doch ganz normal und das gibt's doch schon immer.
Machen alle.
Machen alle natürlich, genau. Und dann wurde halt rumgekifft, wenn ich das so sagen darf, bei uns. Und wir haben uns dann auch ein paar Mal gesagt, okay, bei uns nicht mehr. Und dann hat Jonas gesagt, okay, nicht mehr im Keller. Dann gehe ich halt vor die Kellertür. Sag ich, nein, überhaupt bei uns auf dem Grundstück bitte nicht mehr. Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Britta eine kleine Bauunternehmung jetzt führt von ihren Eltern, mit ihrer Schwester zusammen geerbt. Und das ist ein Dorf, man kennt sich ja. Und wir wollten jetzt nicht natürlich, dass da irgendwer erzählt, dass die Tochter und so weiter und so fort von diesem Bauunternehmer, der Sohn. Und also das waren so ein paar Ängste, die da immer noch so mit, oder so, oder ein paar Gedanken, die bei uns dann so mitgeschwungen sind. Also haben wir auch versucht, Jonas gesagt, nicht mehr zu Hause konsumieren, geh woanders hin. Und im selben Augenblick haben wir gedacht, aber dann soll er doch lieber das doch hier machen, falls was passiert oder falls er gesehen wird. Also es war auch ein ewiges Hin und Her. Jonas hat uns dann da auch ein bisschen ausgespielt.
Hat er denn täglich da geraucht?
Also zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht, aber zum Schluss, ja.
Also los ging das in der Schule, in den Pausen, haben wir jetzt erfahren.
Ja, gerne, Britta, erzähl mal.
Dass er sich dann in der Pause halt immer, er hat sich zurückstellen lassen vom Abitur. Er hat ein Jahr sich zurückstellen lassen, weil er der Meinung war, er schafft das nicht und kam dann in eine neue Freundesgruppe. Mhm. Weil die alten Freunde, die bei uns im Keller immer waren, die waren jetzt alle im Studium in ganz Deutschland verteilt und er kam jetzt in eine neue Klasse. Und da ging es eigentlich richtig los mit Cannabis. Jetzt im Nachhinein wissen wir das. Ja. So ging das bis, also 2019 wollte er dann hätte er dann Abitur machen sollen. Es war dann auch wieder so ein Fall, dass er zu Beginn der Prüfung, der Abiturprüfung, zu Hause zu mir gesagt hat, nee Mama, ich schaff das nicht, ich mach kein Abitur. Und nahm seine Sporttasche und zu der Zeit hat er gerade Sport gemacht und hat gesagt, ich gehe lieber zum Sport. Und dann musste ich ja wieder das Zauberwort finden und habe gesagt, Jonas, wenn du durchfällst, ist nicht schlimm beim Abitur. Es ist mir völlig egal, aber gar nicht anzutreten und es nicht zu versuchen, das geht nicht. Dann hat er mich angeguckt und gesagt, hast du recht. Hat die Tasche wieder in die Ecke geworfen, ist in sein Zimmer gegangen, hat gelernt. Und hat das Abitur bestanden.
Wow.
Also, da hatte ich jetzt mal wieder das Zauberwort gefunden.
Da hattest du auf jeden Fall das Zauberwort
gefunden. Ja, genau.
Wow. Aber war das, nur mal, weil wir jetzt ja auch sozusagen schon von davor wissen, von dieser Sorglosigkeit und so, war das das erste Mal, wo er einfach gesagt hat, so, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht?
Ja, war es eigentlich.
Ja.
Aber er war so stolz danach. Also, er war so wahnsinnig stolz, dass er es dann geschafft hat.
Ja, klar, verständlich.
Ja. Und wir auch, es gab ja diesen Abi-Ball, den gibt's ja jedes Jahr. Mhm. Wir haben keine Karten gekauft, weil Jonas hat gesagt, er schafft sowieso nicht. Mama, du brauchst keine Karten kaufen. Ja. Also habe ich keine gekauft und hat das geschafft. Es war irgendwie...
War er denn beim Abi-Ball noch?
Ja, wir waren beim Abi-Ball.
Wir saßen ganz hinten rechts in der Ecke, aber wir waren beim Abi-Ball.
Ja. Sehr schön. Wir waren mal echt super stolz.
Ja. Gut, aber und auch seine Freunde waren auch super stolz. Also wir saßen dann wieder bei uns auf der Terrasse und haben da dass er das nur noch geschafft hat, haben wir und seine Freunde. Ja, war ein super Sommer auch, das Wetter war spitze und kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Also 2019 Cannabis, dann sind wir 2020, denke jeder kann sich erinnern, was da noch so in der Welt passierte, nämlich Corona, Februar. Das war logischerweise die Zeit, wo Jonas auch nicht viel machen konnte. Da vermutlich zum ersten Mal mit seinen Schmerztabletten in Verbindung kam.
Entschuldigung, muss ich kurz unterbrechen. Mhm. Du hast schon ein paar Mal Tabletten gesagt.
Ja.
Das klingt immer so verharmlosend.
Ja.
Lass uns immer mal die Marke oder die Substanz nennen.
Okay, ja. Also Jonas hat dann angefangen, Musik zu machen. Das war mit einem Launchpad, weiß nicht, ob das jemand kennt, sieht aus wie ein Schachbrett. Und hat dann elektronische Musik nachgespielt auf diesen Launchpad. Da leuchten dann so die Tasten und die musste dann programmieren. Und da hat er sich dann wieder, das war die positive Seite an Jonas, seiner Ehrgeizigkeit und an seiner Maßlosigkeit, also auch bei diesem Musikinstrument, wenn man das so nennen darf, war er genauso maßlos und hat sich also in Windeseile da Skills angeeignet, hat dann auch angefangen, das bei YouTube hochzuladen, hat dann da auch seine Likes für bekommen und hat dann auch irgendwann schon geträumt, eigene Musik zu machen und hat sich dann da auch ein Musikprogramm besorgt und hat dann angefangen, Dubstep zu machen. Hat sich dann den Künstlernamen Goma gegeben. Goma, für die Zocker unter uns, ist die böse Spinne von Zelda.
Okay,
der eine Endgegner, genau, also das ist Goma. Und hat sich da also auch relativ schnell, wie gesagt, wieder völlig reingekniet in das Ganze und hat halt diese Musik in sich gehabt. Das ist auch das, was mich immer sehr, sehr stolz gemacht hat bei Jonas. Und hat sich da in den Dubstep-Kreisen recht schnell einen Namen gemacht und wurde dann schon eingeladen nach Paris, dort aufzulegen.
Ach wow.
In einen Club. Da war er, das war 2018, aber er war noch nicht 18. Also er ist ja im April geboren und im Februar war dieser Gig in Paris. Ja. Und dann haben wir auch gesagt, darfst du da hin? Und so leicht verstrahlt, wie Jonas halt auch war, haben uns da so ein bisschen Gedanken gemacht. Aber es ist noch jemand mitgefahren, auch der da auch aufgelegt hat. Und dann sind die beiden nach Paris gefahren und hatten da dann quasi ihren ersten Gig. Und danach gab es dann auch noch Anfragen, ich glaube aus Spanien oder aus England, sollte er dann auch mal hin, aber da ist es dann nicht zugekommen. Aber er hat dann halt sein Goma-Ding durchgezogen und wurde immer besser, hat jetzt auch Songs, die jetzt auch schon über eine Million mal gestreamt worden sind. Und in dieser Phase, mal kurz überlegen, Anfang 2020, hat er dann angefangen, sich für Rap zu interessieren.
Ah, okay, das kommt die Teledin-Verbindung wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich, richtig. So, und es war Corona und es war die Musik und irgendwann war wohl auch ein Freund zu Besuch, der kam dann tatsächlich mit Teledin um die Ecke und hat gesagt, hier, das kann man nehmen und dann ist man gut drauf und ich habe da mal gegoogelt und die Frage war, wo hast du die, also wir wissen das alles im Nachhinein, hätten wir es damals gewusst, hätten wir das natürlich unterbunden, aber das sind jetzt die Sachen, die wir jetzt nach Jonas seinem Tod erfahren haben. Und der hat wohl diese Tabletten von seiner kranken Mutter tatsächlich stibitzt. Die hatte starke Rückenschmerzen und hatte deshalb vom Arzt Teledin verschrieben bekommen und kam halt mit diesen Tabletten vorbei. Und das war quasi dann der erste Kontakt, also das, was wir wissen zumindest, mit Jonas und seinen Tabletten, also mit Teledin in dem Fall.
Und inwiefern habt ihr jetzt dann davon quasi erfahren? Also wie war da die Rolle? Hat er das hatte das direkt mit dich kommuniziert? Nee,
also wir haben es ganz verrückt erfahren. Also für uns war bis dato, wie gesagt 2020, war das immer nur Cannabis. Wir wussten, Jonas.
Euch ist auch nichts aufgefallen? Ich nochmal eine Frage auch an John. Wie dosiert man das? Also das wird jetzt keine Anleitung, aber man muss es doch bestimmt anders dosieren als die Mutter, von dem es geklaut wurde, um die Rauschwirkung zu erzielen, oder?
Also achso, Entschuldigung.
Nein, sag du es gerne. Also erklärt ihr das gerne.
Also wir haben nichts. Also wenn wir was gemerkt haben, dann hat Jonas gesagt, ich habe gerade einen gekifft. Ich habe gerade einen Joint geraucht. Deshalb bin ich so benommen. Und er hat das auch, das haben wir nachher von seiner Freundin erfahren und auch von seinem Freund, mit dem er sehr viel Musik gemacht hat. Jonas hatte sein Schlafzimmer direkt neben unserem Schlafzimmer. Und er hat gewartet, bis wir die Tür aufgemacht haben. Joni, schlaf gut, bis morgen. Jo, träum was Süßes. Die Tür zugemacht haben und dann hat er konsumiert. Die erste Zeit. Hat er also wirklich nachts konsumiert. Und am nächsten Morgen, es gab kein Studio mehr. Also er hat zu dem Zeitpunkt hat er Musikproduktion in der Deutschen Pop in Hannover studiert. Das war sein Traum. Er wollte nie was Normales arbeiten. Er wollte immer nur Musik. Und klar haben wir gesagt, Mensch, jetzt lern doch erstmal einen vernünftigen Beruf. Irgendwas, dass du was hast, was Bodenständiges. Und Musik soll ein Hobby sein. Und wenn dein Plan A irgendwann wirklich zu deinem Beruf wird, dann ist das ja super. Aber trotzdem brauchst du ja irgendwie einen Plan B. Also Sicherheitsdenken, ganz einfach. Mhm. Wobei, wie gesagt, ich total stolz war, dass ich so einen musikalischen Jungen hatte. Auf jeden Fall hat dieses Studium in Hannover bei der Deutschen Pop gar nicht mehr stattgefunden, wegen Corona. Das heißt, er musste morgens nicht mehr aufstehen. Und wenn, dann war es Videounterricht. Ja. Und da er das sowieso schon alles konnte, weil alles, was er da die ersten Jahre gelernt hat, das hat er sich vorher selber schon antrainiert. Also er konnte ja schon produzieren. Er hat dann eh schon seine Songs gemacht und hochgeladen. Also das war dann noch natürlich noch so ein paar Skills lernen oder beziehungsweise die Grundlagen lernen. Alles andere hat er sich so autodidaktisch halt beigebracht, mit anderen Produzenten geschattet, gemacht und getan. Mhm. Ja, deshalb haben wir das dann gar nicht mitbekommen. Und es war halt immer nur, und wenn wir was mitbekommen haben, dann hat er gesagt, ja, das war wohl, ich habe ein neues Gras, das ist so ein bisschen stärker als das andere. Also ja, wir waren naiv, definitiv. Wir haben das Jonas alles geglaubt und wir haben das auch alles so ihnen abgenommen. Mhm. Aber wir hatten auch nie einen Grund, Jonas das nicht zu glauben. Also der konnte früher noch nicht mal gut lügen, eigentlich, Jonas. Nee, ne?
Gar nicht.
Also Jonas hat, wenn damals Jonas gelogen hat, dann wurde wirklich die Nase lang. Also
hat er wahrscheinlich dann im Drogenkonsum dann irgendwann besser gelernt.
Ja, natürlich.
Britta, erzähl du uns doch nochmal, wie ihr dann, woher ihr denn jetzt wisst mit dem Teledin, dass das da angefangen hat und wie das so, ne, auch jetzt konkret mit der Mutter vom Kumpel und so, das sind ja konkrete Informationen.
Ja, das hat er uns dann alles erzählt, nachdem es dann richtig rauskam. Und zwar war das im Juni 22. Er hatte ja auch einen Führerschein, er hatte auch ein Auto. Und da ist er an der Ampel von der Kupplung gerutscht und ist dem Fahrzeug davor reingerumst. Und der Fahrer ist ausgestiegen und hatte schon 3 Sterne auf der Schulter. Und da hat er schon gedacht, oh Gott, das war also ein Polizist aus Braunschweig. Und der natürlich ihm sofort angesehen hat, dass irgendwas nicht stimmt und hat ihn zur Blutprobe geschickt.
Okay.
Ja. So, und wir dachten, ja gut, jetzt kommt raus Cannabis. Ja. Aber ja, also er wusste ja, dass dann doch was anderes rauskommen wird und hat uns dann einen Song geschrieben, 2 Wochen später nach dem Unfall, in dem er uns das alles mitgeteilt hat, in diesem Song.
Was hat er euch in dem Song mitgeteilt?
Dass er täglich eine Pille poppt.
Okay. So geht eine Zeile, ich poppe täglich eine Pille.
Pille. Ja, genau. Und wir haben ihn angeguckt und sagen, hast du dir das jetzt ausgedacht? Was ist das für eine Geschichte? Um wen geht's da? Hat er gesagt, ja, um mich. Und dann haben wir gesagt, was für Pillen? Ja, Schmerztabletten, hat er gesagt. Und dann haben wir gesagt, was für Schmerztabletten? Tumaperin, Ibuprofen oder was nimmst du? Nee, was anderes. Dann haben wir gesagt, ja, hör auf damit. Wieso nimmst du das? Hast du Schmerzen? Nein. Ja, ich höre jetzt aber auch damit auf, hat er gesagt. Ich habe schon damit aufgehört.
Das Wort Teledin ist nicht gefallen.
Nein, da noch nicht.
Hätten wir auch nichts mit anfangen können, ganz ehrlich. Nee. Also es war ja für uns eine völlig absurde Situation.
Gut, aber zu dem Zeitpunkt...
Da war es auch schon Oxycodon.
Oxycodon, ja. Wie gesagt, wir haben jetzt einen Sprung gemacht von 2020 bis 2022, bis zu diesem Autounfall. Oh, und in der Zeit, in diesen 2 Jahren, haben wir das wirklich geschnallt, was er da...
Er hatte eine Freundin, sie waren viel im Zimmer, da geht man natürlich auch nicht rein.
Ja.
Oxy macht halt richtig krass abhängig und ja, ganz
ja.
schnell.
Ja. Ja, genau, das ist ja mit Tilidin, was ja auch schon Opioid ist, das ist ja auch, also da, das Problem ist halt, wie ihr auch eben beschrieben habt, dass man natürlich auch diese Sachen dann nicht mehr gut erkennt. Also wenn jemand sagt, er hat Cannabis konsumiert,
ja.
dann, also gut, jetzt bei den Opioiden, und die machen ja diese kleinen Pupillen, aber so erstmal, wenn man jetzt nicht gut Bescheid weiß, dann kann man da ja auch nicht viel differenzieren.
Nein.
Und es ist ja ein riesiger Unterschied in der Substanz. Das sind ja verschiedene Welten, muss man ja leider auch sagen.
Ja.
Also das ist ja einer der Vorwürfe, die wir uns tatsächlich jetzt machen. Ne? Ob wir damals wirklich zu blöd waren oder zu naiv waren oder zu bläuäugig waren, das nicht zu schnallen, was da mit unserem Sohnemann passiert, was da mit Jonas passiert. Es gibt zum Beispiel auch diese eine Situation in seinem Zimmer. Er hat Musik gemacht. Ich glaube, Britta hat aufgeräumt, da so ein bisschen das Zimmer sauber gemacht. Und dann haben wir seine vom Nachtschrank die Schublade aufgemacht und haben 2 leere Tablettenschachteln gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall 2 leere Schachteln gefunden. Haben dann Jonas gesagt, was ist denn das hier? Also das war noch vor dem Verkehrsunfall. Mhm. Also da wussten wir noch nichts von Tabletten. Jonas, was ist denn das hier? Ja, ach so, das sind so leere Tablettenschachteln. Ich so, was machst du damit? Nimmst du die Tabletten? Nein, die sind ja leer. Sag ich, ja stimmt, die sind leer. Ja, ich mache doch Musikvideos hier für meine Rapmusik und das ist total cool, wenn man da mit diesen Schachteln rum. Post. Oh. Und das haben wir ihm geglaubt. Wir hatten echt, wir wussten nicht, warum wir nicht glauben sollen. Haben gesagt, okay, alles klar, wenn er meint, ist das nicht ein bisschen affig und so weiter und ist das echt so cool? Ja, machen doch alle. Ja, und auch seine Vorbilder haben das ja auch gemacht und stimmt ja auch, ne? Und wie sie alle, ich will jetzt gar keinen Namen nennen und ich glaube, mittlerweile sehen die das, die Künstler auch alle ein bisschen anders, weil sie wissen, was jetzt so passiert, gerade mit dem ganzen Tablettenkram.
Wir hatten gerade letzte Woche einen der Künstler hier sozusagen, die da, würde ich mal sagen, somit das berühmteste Lied produziert haben.
Okay.
Und die bereuen das sehr. Ja,
ja, also
das ist offensichtlich.
Dann war Jonas leider Zielgruppe in dem Moment tatsächlich ne? Und wir haben das ihm geglaubt, dass das halt wirklich nur für sein Videodreh Requisite war, letztendlich.
Dass ich als Süchtiger, ich muss ja bei mir bleiben, aber das ist ja, wie gut man dann auf einmal lügen kann.
Ja, Wahnsinn.
Dass er dir die Lehren, also ich denke gerade an meine, wie ich, was ich Leuten verkauft habe, ne? Aber wenn man das jetzt von außen hört, die Lehre. Tablettenpackungen von Opiaten den Eltern als, ich mache damit Geräusche zu verkaufen, das ist schon krass.
Fürs Rap-Video.
Fürs Video. Also
ach so, quasi das so hinzuhalten.
Ja, genau. Genau.
Also man macht echt viele Dinge, ne? Ja. Dass er das erzählt hat.
Und auch was John schon sagt, also er hat dann echt nachher, was wir jetzt auch im Nachhinein natürlich jetzt erst erfahren haben, uns das Blau vom Himmel runtergelogen und wir haben es nicht geschnallt.
Ja,
das meine ich.
Die Frage ist halt wirklich, inwiefern man, also weil ich glaube nicht, dass ihr euch dann in irgendeiner Form einen Vorwurf machen müsst. Also das heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, weil, wie du ja selber schon gesagt hast, immer mal wieder, warum soll man denn dem Kind nicht glauben erstmal? Ne? Natürlich muss man schauen und doch immer kritisch sein, aber ich meine, man liebt sein Kind und man glaubt dem halt und das ist halt erstmal so. Also sich da einen Vorwurf draus zu machen, finde ich, ist Quatsch, aber... Wenn ihr jetzt darauf zurückschaut, was wären denn jetzt sozusagen Tipps für Eltern oder Ratschläge für Eltern, die ihr jetzt geben würdet aus eurer jetzigen Situation?
Genau.
Ich muss mal sagen, wir kannten irgendwann die Freundin nicht mehr. Es kam keiner mehr zu uns. Das war jetzt aber auch, also wenn man jetzt da Freunde gesehen hätte und die vielleicht auch
die Isolation,
intoxikiert waren oder so, und dann wäre man vielleicht auch mal irgendwann darauf gekommen.
Es kam keiner mehr.
Nein, es kam keiner mehr.
Aha.
Ja.
Isolation.
Ja.
Genau. Das ist richtig. Seine Freundin hat irgendwann die Beziehung beendet und er hat damals leider für uns zu spät, 2022, Elias kennengelernt, mit dem er dann wirklich super Musik produziert hat und Elias ist ein Clean Rapper, also komplett, alles. Ja. Und der hat auch immer gesagt, also zu dem Zeitpunkt wussten wir das ja schon, 22, aber er hat gesagt, wenn Jonas weiterhin konsumiert, kann ich irgendwann keine Musik mehr mit ihm machen, weil ich habe was vor und ich habe ein Ziel im Leben und das geht halt nicht, wenn Jonas in der Ecke hängt und nichts mehr gebacken kriegt halt. Ne? Und dann ist auch irgendwann Elias gegangen. Also die Freunde haben sich abgewendet, die Freundin hat die Beziehung beendet und Elias ist gegangen. Und das waren auch so 3 Sachen von Jonas. Die Leute haben das ja gemacht oder seine Freunde haben das ja gemacht, um ihn wach zu rütteln. Und Jonas hat das Ganze umgekehrt, Opferrolle, und hat sich dann erst recht betäubt. Okay. Halt um diesen Schmerz auch wieder klein zu machen.
Ja, und ihr habt es sozusagen auch, ihr habt nicht darüber nachgedacht, sozusagen, was da passiert, sondern dacht,
ja, doch, zu der Zeitpunkt wussten wir es ja schon. Also wir wussten seit Juni, nach diesem Unfall, ja. Juni 22, haben also quasi ein Jahr lang ja die Hölle durchgemacht. Ne, und es gab ja neulich diese Sendung, also das heißt neulich, ich hänge ein bisschen hinterher, ich bin mir jetzt bei Folge 46 mit der Co-Abhängigkeit. Katharina Müller-Pohle habe ich mir sehr gut gemerkt, den Namen. Und die hat ja diese Punkte der Co-Abhängigkeit auch beschrieben. Und ich kann bei jedem natürlich einen ganz fetten Haken hintermachen. Und ich habe mir nur gedacht, diese Co-Abhängigkeit geht für uns ja noch weiter nach seinem Tod. Wir sind ja immer noch mitten in diesem Strudel drin und reden immer noch jeden Tag über Jonas und uns beschäftigt das Ganze immer noch. Der eine mag sein, das ist jetzt die Trauer, oder mag sagen, dass das die Trauerbewältigung ist, aber es ist für mich immer noch eine Co-Abhängigkeit, die wir jetzt selbst nach dem Tod noch weiter haben.
Ja, klar. Habt ihr denn in dieser Phase jetzt, wenn da die Freunde verschwinden von Jonas, die Freundin ist weg, ihr wisst schon Bescheid, dass härtere Substanzen konsumiert werden, habt ihr denn da auch versucht, ihn in die Entgiftung zu bringen irgendwie?
Ja, klar.
Also wie waren das? Wie
also gerade nach dem Autounfall, ne, was du schon meinte,
genau.
Als ihr schwarz auf weiß hattet, er nimmt Opiate oder ähnliche Substanzen.
Ja. Also wir wussten ja damals dieses Tilidin überhaupt nicht einzuschätzen und haben aber dann nach diesem Song, den er uns ja dann geschrieben hat, wo er uns das quasi mitgeteilt hat, er hat uns ihn also wirklich präsentiert, hier, ich habe ein neues Lied, hört euch das mal an. Und dann, wie Britta schon sagt, Pillen, was für Pillen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt, alles klar Jonas, wir fahren mit ihm mal zum Arzt und sind erstmal zum Hausarzt gefahren. Und der hat gut reagiert, der hat uns, also hat Jonas angeguckt, du brauchst Hilfe und hat auch Britta und mich angeguckt und ihr beiden braucht auch Hilfe. Das schafft ihr nicht alleine, ihr braucht Hilfe, ihr braucht Unterstützung. Und ich glaube, da haben wir dann zum ersten Mal überhaupt geschnallt, was hier los ist. Und
die Abhängigkeit vielleicht erst begriffen, dass sie da schon da war?
Genau, ja. Genau. Ja. Und wir wissen auch, wir haben mit Jonas auch Blutprobe gemacht und wir waren noch total happy sogar, dass die Blutwerte noch alle in Ordnung waren und dass die Organe noch nicht angegriffen waren und so weiter. Ja. Er hat ja auch erst in Anführungsstrichen 2 Jahre konsumiert, ist ja nicht so, dass er da jetzt schon seit vielen, vielen Jahren abhängig war. Dann hatten wir, also ich fasse es auch mal zusammen, wir hatten also insgesamt 4-mal die Situation, dass wir einen Notarzt rufen mussten, weil wir Angst hatten, dass Jonas uns wegstirbt, tatsächlich. Und er war verschwunden 4 Tage lang, das war so nach dem ersten Mal, kam dann wieder, wir haben so eine kleine Kamera an der Haustür hängen. Ich war bei der Arbeit und Britta hat dann über die Kamera gesehen, dass er also wirklich nach 4 Tagen wiederkam. Wir wussten also nicht, wo er steckt und hat also kaum geschafft, die Tür aufzumachen und ist da rumgetorkelt und dann ist sie hin und er lag dann halt völlig fertig im Bett, auch leicht verwahrlost, schwarze Socken, muss irgendwo draußen rumgerannt sein, ohne Schuhe und dann den Notarzt gerufen und dann als wir ihn dann umziehen wollten und mit frischen Socken anziehen wollten, ist dann noch eine Tablette, eine Tilidin, ich weiß nicht, was es war, aus seiner Socke rausgekugelt und da hat dann nur die Notärztin gesagt, also hätte die jetzt noch genommen, dann, also sie haben ihrem Sohn gerade das Leben gerettet, hat die Ärztin zu Britta gesagt. Und da war er dann zum ersten Mal im Krankenhaus und war danach dann aber auch bereit, tatsächlich im Januar die erste Entgiftung zu machen. Jonas war 4-mal auf Entgiftung.
Für wie lange war er dann da im Krankenhaus? Als er dann da war es dann nur 1-2 Tage?
Oder? Das war nur ein, zwei Tage. Und in der ersten Entgiftungsstation war Jonas dann 7 Tage, ungefähr eine Woche. Ja. Eine Woche ist dann rausgeflogen, weil er auch bei der Entgiftung konsumiert hat und die Tabletten aber auf dem Gelände gekauft hat. Das heißt, da haben sich tatsächlich Dealer einschleusen lassen und die haben dann Jonas, unter anderem Jonas da, die Tabletten verkauft, die er dann dort eingenommen hat. Und er ist dann da rausgeflogen. Eine Sache, die wir uns auch immer gefragt haben, weil die sollen ja da den das ist ein Süchtiger. Und wenn der Suchtdruck kommt, haben wir gelernt, dann ist dir nichts mehr heilig. Und dann schmeißt du halt so eine Pille. Und deshalb verstehe ich nicht, wie man dann mit dem Hausverbot reagieren kann und denjenigen dann nach Hause schickt und quasi wieder den Löwen zum Fraß vorwirft. Das habe ich nie verstanden.
Ja, ich glaube, es hat damit einfach zu tun, dass andere Leute, die in der Entgiftung sind und ja vielleicht total motiviert gerade kämpfen und Tage durchhalten und die sehen dann jemanden und erkennen dann in den Augen, dass der drauf ist und werden dann halt selber total getriggert und werden eventuell selbst rückfällig. Also ich glaube, da geht es viel um den Schutz der anderen Patienten. Okay. So habe ich das verstanden. Ich verstehe natürlich, was du meinst, aber ich kenne auch die Situation, dass halt auf Entgiftung Leute rückfällig sind und man sieht die und denkt so, oh fuck, ey. Das macht einen halt total fertig als Mitpatient. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Das ist der Punkt im Einzelfall an diesem Tag, warum dann diese Therapie, wo man dann gehen musste, aber er durfte nicht mehr wiederkommen. Ist das richtig?
Er hätte nach drei Monaten hätte er wiederkommen dürfen.
Ja, aber das ist ja Quatsch.
Ja, da, richtig.
Muss ich Nils zustimmen. Das ist ja Bullshit.
Ja, und am schlimmsten finde ich, dass er das da bekommen hat. Auf dem Gelände. Das ist, also das darf ja gar nicht sein.
Und gegenüber hat uns dann Jonas erzählt, ist ein Dönerstand. Und wenn du da einen Döner bestellst, kriegst du einen Döner. Und wenn du einen Döner mit extra Topping bestellst, kriegst du dein Kokain dazu.
Krass.
Also,
ja, fuck you an den Dönerladen.
Ja, genau. Und ich denke halt immer, das ist halt, die Leute wissen halt, wo die, Entschuldigung, wenn ich so ausdrücke, wo die Kunden sind. Ja, und da schwören sie halt, wie die fliegen um den Haufen drum halt.
Ne? Hat der Döner sich das zum Business gemacht? Dann ist ja der Wahnsinn.
Also das finde ich auch so, glaube ich, auch an Leute, die auf dem Krankenhausgelände Drogen verkaufen und Entgiftung ist oder halt in der Nähe.
Das ist schon moralisch.
Das ist so schäbige Scheiße einfach. Ja. Ich kann's, also man kann es gar nicht in Worte fassen. Ja. Ne?
Ja.
Unglaublich.
Ja,
dann, wie gesagt, wurde diese Entgiftung abgebrochen. Dann hatten wir im Juni 2023 dann ein ähnliches Erlebnis wieder. Also es endete wieder, dass wir einen Krankenwagen rufen mussten. Danach war aber Jonas dann bereit für die, also eigentlich war er nicht bereit. Wir haben lange rumgeschritten, muss wieder zur Entgiftung. Und er sagt, na, ich gehe da nicht mehr hin. Sag ich, gut, dann suchen wir eine andere Institution, eine andere Klinik. Haben die auch gefunden. Aber er wollte da erst nicht hin. Und dann hat auch Britta da wieder das Zauberwort gefunden. Total verrückt. Und dann auf einmal sagt Jonas, okay, ich gehe da hin. Und hat sich richtig vorbereitet, hat seine Tasche gepackt, hat sich geduscht, hat gesagt, okay, aber wir hatten Gott sei Dank von der Hausärztin schon so einen Not.
Noteinweisung.
Mhm. Ja. Die hat gesagt, ihr dürft aber nicht selber fahren, ihr müsst einen Krankenwagen rufen, sonst funktioniert das nicht. Ja. Und das wussten wir. Also haben wir da ganz geschillt noch einen Kaffee getrunken mit Jonas und saßen bei uns auf der Terrasse. Er hat seine gepackte Tasche da gehabt und wir haben den Krankenwagen gerufen und die haben dann Jonas quasi dahin chauffiert dann. Und wir haben dann auch erstmal wieder mit der schlechten Erfahrung von der ersten Entgiftung mit dem Schlimmsten gerechnet, aber es ist genau das Gegenteil eigentlich eingetroffen. Jonas ruft an, also es war ja dann eine andere Klinik und sagte, alles super hier, alles toll. Ganz liebe Menschen, ganz toll und die hier arbeiten, die Therapeuten sind völlig in Ordnung und dann sah das auch alles lange Zeit gut aus, es sah 10 Tage gut aus, er hatte auch tolle Leute kennengelernt, zu denen wir auch heute noch Kontakt haben, also auch quasi Konsumenten, die dort zur Entgiftung waren, hat er dort kennengelernt, zu denen, wie gesagt, haben wir heute auch noch einen sehr guten Kontakt. Und nach 10 Tagen ruft er wieder an und sagt, ich bin hier rausgeflogen. Sag ich, was ist denn jetzt passiert? Naja, nach 3 Tagen haben die Freigang und durften dann in den Ort gehen und haben dort am Kiosk dann, so hat er es uns erstmal erzählt, sich einen Joint gekauft, aber ohne THC. Letztendlich war es aber so, dass er wohl, das haben wir jetzt auch wieder im Nachhinein erfahren, war das auch eine Lüge. Er hat zu dem Zeitpunkt Kontakt mit seinem Dealer gehabt, mit seinem, ich sag mal, Hauptdealer. Und der hat ihn dann tatsächlich, hat den Weg von Braunschweig zu der Klinik auf sich genommen, was eine ganze Ecke ist, und hat ihn quasi in der Klinik dann mit Tabletten versorgt.
Gott, ey. Welche Tabletten waren das denn?
Wissen wir nicht. Nein.
Aber...
Ja, und das hat dann Jonas aber super, super leid getan. Er kam dann auch raus, war auch ganz am Boden und hat gesagt, ich habe jetzt schon wieder einen Termin mir da gemacht. Da musste man in dieser neuen Klinik nur 14 Tage warten. Nicht 3 Monate wie bei der ersten, sondern 14 Tage Pause.
Das macht Sinn.
Jonas hat gesagt, ich bleibe diese 14 Tage aber zu Hause. Ich werde das Haus nicht verlassen. Ich mache selber Hausarrest und da schwöre ich Stein und Bein, dass ich das durchhalte. Und er hat es durchgehalten. Britta ist mit ihm jeden Morgen nach Wolfsburg gefahren. Dort hat er sein Polymidon bekommen.
Okay, er war zu dem Zeitpunkt.
Also die Krankheitseinsicht war bei ihm auch schon voll da. Dann.
Die war voll da, richtig. Das hat er zwar uns immer nie so hundertprozentig gesagt. Er hat immer gesagt, er schafft das alles alleine. Aber jetzt im Nachhinein, wo wir immer mehr Musik von ihm hören und sein Rechner ist, das heißt... Also das wäre schon wieder ein Thema für sich selber, aber er hat so viel Musik aufgenommen und hat auch Sachen nicht veröffentlicht, sondern wo er sich wirklich nur seinen Schmerz von der Seele gesungen hat. Das kennt keiner, das hat nie einer gehört, aber es macht einem fertig, wenn man es jetzt hört. Also und da sieht man, wie einsichtig er war. Und da gibt es schon die ersten Songs von 2021, wo er ganz, ganz klar singt, dass er ein Problem hat und nicht weiß, wie er da rein und raus soll.
Ja, man spürt diesen Kampf. Ich finde, in den Erzählungen spürt man, dass die, zumindest jetzt die letzte beschriebene Zeit da, dass da schon ein Kampf einfach richtig stattfindet.
Ja
auch, dass man, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man dann zum Beispiel jetzt einen Händler anruft, der sich eigentlich weit weg befindet, dass man dann schon hofft, dass der natürlich nicht kommt. So, ne? Also, dass die Sucht halt sagt, du rufst jetzt an und man denkt, ja, der wird eh nicht kommen. Und dann passiert es und dann tut einem das halt krass. Also, ich kann es mir so vorstellen. Ja. Ne?
Ja. Und diese 14 Tage haben super funktioniert. Das war, wie gesagt, im Juni 23 und ich glaube, das war die schönste Zeit, die wir mit Jonas vor seinem Tod dann noch hatten. Er hat wieder gegessen, er hat wieder gelacht, er hat angefangen, den Rasen zu mähen, bei Opa die Hecke zu schneiden. Oh. Er hatte wieder Spaß am Leben. Wir haben so einen kleinen Blubberpool gehabt im Garten, wo er sich dann reingelegt hat. Und also wir hatten wirklich auch das Gefühl, es hat jetzt Klick gemacht, es hat jetzt funktioniert. Er wurde dann rückfällig wieder.
Nee, erstmal ist er nach 14 Tagen wieder reingegangen.
Ah ja, richtig, ganz genau. Nach 14 Tagen durfte er wieder zurück in diese Klinik. Das war dann quasi die Drittentgiftung, wenn man dann so will. Und wir waren diesmal genau andersrum, waren total froh, dass er diese 14 Tage so super überstanden hat und dass er da jetzt wieder hingeht und High Five, jetzt hat er es kapiert, jetzt läuft es und kriegen abends den Anruf von ihm und er sagt, alles scheiße hier. Es ist alles anders wie nur vor 14 Tagen. Die guten Leute, mit denen wir uns hier so respektvoll Umgang hatten und auch die Patienten untereinander sich gegrüßt haben und gefragt haben, hey, wie geht's dir? Die sind alle weg, hier rennen nur noch Arschlöcher rum. Nur noch irgendwelche Poser, die sich angeben, dass sie gerade aus dem Knast sind und da sowieso wieder rein müssen und mit irgendwelchen Brustbeuteln um den Hals durch die Gegend rennen und verticken und ihm Schläge angedroht haben, weil er gegrüßt hat, weil er zu freundlich war. Und Jonas ist halt wirklich ein absoluter Herzensmensch, absolut sensibel. Und wenn Jonas nur Gewalt irgendwie spürt oder irgendwie sowas, dann war bei Jonas schon Feierabend. Und er hat dann gesagt, holt mich hier weg, ich halte es hier nicht aus. Wir haben ihm zugeredet und gesagt, halt's durch und denk an das, was du vorhast und wo es hingehen soll. Und er hat 7 Tage durchgehalten und hat sich dann aber dann entlassen lassen. Ja. Dann kann ich mich auch noch dran erinnern, ich saß bei der Arbeit und Jonas war, glaube ich, gerade den ersten Tag wieder zu Hause und es klingelte an der Haustür. Also ich habe das durch diese Kamera dann gesehen, dann macht das Handy auch brutt und so, wie das so ist. My home is my castle, man muss ein bisschen aufpassen. Und stand ein Typ bei uns vor der Tür, und den ich nicht kannte. Auch mit der obligatorischen Tasche um den Hals. Also nichts mit Taschenträger, aber es war halt, egal. Ja. Und ich habe gleich Britta gesagt, wer ist das? Kennst du den? Nö, ja, das soll einer aus, hat er bei der Entgiftung kennengelernt. Die wollen jetzt chillen. Ich so, okay, geht das nicht nach hinten los? Nee, Jonas sagt, der ist clean und der ist jetzt auch durch und man nimmt nichts mehr und so weiter und so fort. War natürlich Quatsch. Die haben konsumiert, auch gleich wieder das harte Zeug konsumiert, vermutlich Oxys. Und es endete also wieder im Desaster. Und ab der Zeit ging es eigentlich nur noch bergab. Es gab Anfang 23 hattest du immer so, es ist was passiert. Dann war 3 Wochen lang Ruhe. Jonas war klein mit Hut, hat alles bereut. Und nach 3 Wochen hast du schon gemerkt, okay, er wird wieder selbstsicherer und es geht wieder leider in die Richtung. Und diese 3 Wochen gab es zum Schluss gar nicht mehr. Da war eigentlich nur noch Chaos. Es war jeden Tag Chaos. Also wir könnten euch Geschichten erzählen. Wirklich keine schönen Geschichten.
Vielleicht nur ganz kurz, damit wir wissen, auch unsere Hörer, was das Chaos bedeutet. Was bedeutet das?
Was bedeutet das Chaos? Also erstmal Menschen, die er kennengelernt hat, die ihn nachher bedroht haben, mit Waffen bedroht haben, denen er vermutlich Geld geschuldet hat. Ja. Er hat uns dann immer erzählt, das war so wegen einer Freundin, wegen einer Beziehung. Kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Er wurde 2-mal zusammengeschlagen. Er hatte komische Freunde und Beziehungen, die selber halt natürlich nachher mit ihm Felgenreiniger konsumiert haben, also GBL quasi. Also da war er nicht groß nach abhängig, aber er hat halt alles ausprobiert.
Also ganz falsche Kreise. Also Chaos ist ein Dunstkreis, der ganz, ganz falsch ist.
Dann aber auch tief drin.
Brandlöcher ist auch ein riesengroßes Thema von uns. Also er hat ja dann auch wirklich, wir haben gesagt, bitte nicht im Zimmer konsumieren, nicht im Zimmer rauchen. Also er hat immer weiter Cannabis geraucht, bis zum Schluss. Ja. Und auch wirklich nachher morgens schon. Also das Erste, was er gemacht hat, war morgens sich angezündet. Und ich weiß nicht, wie viel, er hat gerne Jogginghosen getragen. Ich weiß nicht, wie viel Hosen wir ihm geschenkt haben. Und er hat, also überall Brandlöcher drin. Also, dass die Butze nicht abgebrannt ist, das wundert uns bis heute.
Matratze.
Matratze, also kommt.
Einfach, weil der dann bewusstlos wurde oder weggetreten ist.
Klar.
Und die
genau. Den genau.
Ja, das mal genau. Aus, ich wusste,
genau. Ja. Bei den Opioiden, Opiate genau. Sind ja so eine krasse Müdigkeit genau. Und dann bist du halt, das auch ja. Bei Benzos ist es auch ganz typisch. Und dann sind die Leute halt schlafen.
Rauchbar, ja. Und dann bleibt die genau. Halt einfach liegen.
Leute ja. Schlafen einfach aus dem Nichts ein, sozusagen.
Ja. Und wir wussten ja nachher auch, wenn wir Jonas gesehen haben, also wenn er runterkam und getorkelt ist oder an seinen Augen oder wie er geredet hat oder wie er drauf war, wir wussten nachher auch schon, was er gerade genommen hat. Ob es Benzos waren, ob sie Oxen waren, also Oxycodon war oder das konnten wir schon einschätzen nachher. Wann hat er mal diesen Heißhunger gehabt nach Milchprodukten?
Benzos.
Nach Benzos. Mhm. Eis, Schokolade, Milch, also unglaublich. Halt, ne? Und das auch alles mit, auch das mit Chaos, mit runterfallen lassen, mit Vollsauen und
jetzt muss ich aber schon fragen, nochmal, das für die Sendung, was hat das denn mit euch gemacht, diese Phase? Also wie
ja, gute Frage.
Als Eltern.
Gute Frage. Müsste,
da müssten wir jetzt leider nochmal reingehen. Ne?
Also ich rede sehr viel, Britti, du musst sagen, ja. Wenn du...
Red ruhig.
Red ruhig.
Nee, du.
Also Britta ist noch da.
Ja.
Genau, die Hörer, keine Sorge, Britta ist noch da.
Die ganze Zeit.
Ja.
Man muss sagen, dass ihr das im Vorfeld auch gesagt habt, dass nie jetzt, dass das abgesprochen ist.
Genau.
Nicht, dass
genau.
Jetzt 10 Nachrichten kommen, ihr habt Britta nichts gefragt.
Nein.
Das war alles so.
Alles gut.
Alles auch besprochen.
Ja.
Und sie sitzt auch neben mir, sie darf mich auch treten, wenn nicht.
Ja.
Nach diesem Verkehrsunfall und nachdem wir wussten, was los ist und dass es eben nicht nur Cannabis ist,
ist ein wichtiger Zeitpunkt, ne, der Verkehrsunfall für die Zeitline. Ne? Das ist, danach wusstet ihr es.
Danach wussten wir es, ganz genau. Und wir wussten, dass es nicht nur Cannabis, also in Anführungsstrichen nicht nur Cannabis ist, sondern dass es was auch härtere Sachen und gefährlichere Sachen vor allem sind, hat sich unser Leben komplett verändert. Mhm. Wir haben selber sämtlichen Kontakt zu Freunden gar nicht mit Vorsatz beendet, sondern wir wollten nur noch für Jonas da sein. Und für uns war es nicht abgesprochen, aber es war automatisch so, dass immer einer zu Hause sein musste, wenn Jonas zu Hause war. Das heißt, wir haben keine Hochzeit mehr, wenn wir eingeladen worden sind, haben wir nicht mehr daran teilgenommen. Wir haben keine Geburtstage mehr gefeiert. Wir sind mit niemandem mehr essen gegangen. Wir haben wirklich alles komplett runtergefahren und haben uns immer um Jonas gekümmert. Wir haben automatisch angefangen, auch ohne Absprache, so ein Good Cop, Bad Cop Spiel zu machen. Das heißt, einer ist strenger mit Jonas umgegangen, dann war der andere da und hat ihn aufgefangen. Und das hat dann irgendwann mal gewechselt. Aber das haben wir, wie gesagt, nicht miteinander abgesprochen. Das war tatsächlich mal so, dass ich dann irgendwann völlig angepisst war und mir auch mal meine Nerven durchgegangen sind. Was dann auch in, was ich heute zutiefst wirklich mir vorwerfe und bedauere, ihn auch hart verbal angegangen habe. Also du Junkie, du Arschloch. Also ich habe ihn wirklich beleidigt nachher, weil ich einfach auch keine anderen Worte mehr hatte.
Hilflosigkeit.
Komplett. Und in der Zeit war Britta dann aber für ihn da und hat ihn umarmt und ihm die Liebe gegeben. Und es gab auch Situationen, wo es genau andersrum war, wo ich dann zu ihm Kontakt genommen, mich mit ihm ins Bett gelegt habe und er in meinem Arm auch eingeschlafen ist, auf einmal fantasiert hat und mir Sachen erzählt hat mit Augen zu, völliger Wahnsinn. Wo ich sage, oh Junge, was erzählst du mir da halt, ne? Und völlig unter Drogeneinfluss war. Also das haben wir halt versucht. Und wir haben es nur den aller engsten Freunden erzählt, was da los war. Weil wir auch Jonas schützen wollten. Wir wollten, dass wenn Jonas durch ist mit dieser Phase, wenn er es schafft, clean wieder durchs Leben zu gehen, dass er ja noch eine Ausbildung machen sollte. Oder halt, wir wollten Jonas in diesem kleinen Dorf, wo wir wohnen, nicht verbrennen. Und deshalb haben wir es nicht jedem erzählt, sondern nur den engsten Freunden. Und nach draußen sah es natürlich so aus wie, ja, hier Britta und Nils, die wollen nichts mehr mit uns zu tun haben und die wenden sich ab und so weiter und so fort. Ja, das war so unser Jahr, wo wir gekämpft haben. Das hat sich schlagartig dann mit Jonas Tod geändert, weil da haben wir die Sache komplett umgedreht. Und wir haben nach seinem Tod einen riesen Rückhalt gehabt von unseren Freunden, von unserer Familie.
Ja.
Und auch von seinen Freunden und die gerade so die ersten 3 Wochen, sage ich jetzt mal, war bei uns nach seinem Tod die Hütte voll, jeden Tag von früh bis spät, Gott sei Dank. Und da wollten wir die Leute auch an uns ranlassen und dann haben wir denen erstmal erzählt, was wir jetzt so passiert ist das letzte Jahr über.
Ja, ich kämpfe schon seit einer Stunde mit meinen Tränen, bei John ist es jetzt gerade losgebrochen.
Entschuldigung.
Leider, nee, bitte, hör mal. Dieses, dass man dass du lauter wurdest, ich kann dir, also das, was, weißt du, ihr kämpft da jeden Tag und ich wurde auch schon so oft von meinen Partnerinnen in der Vergangenheit, weil ich einfach ein Riesenarschloch war, aus verschiedenen Gründen, und es gibt da auch kein richtig und kein falsch. So richtig manchmal, ne?
Nee, ich finde, also ich muss nochmal ganz kurz sagen, weil du gesagt hast, du hast ihn auch mal angepult und beleidigt. Ich finde, es gab viele Situationen, wo ich meinem Vater dankbar war, dass er einfach mal gesagt hat, dass ich gerade ein Arschloch bin.
Ja.
Und einfach mal, also das auch mal, selbst wenn man es in dem Moment nicht versteht, aber man weiß in der Zeit für sich dann auch so, ja, ey, ich mach gerade, also man ist halt natürlich dann nicht ein Arschloch in dem Sinne, aber dass man sich gerade so verhält, einfach wie ein Arschloch so. Und das macht man als Süchtiger nun mal leider, weil man hat ja Familie, man hat ja Umfeld. Und man verhält sich als Süchtiger natürlich so, als wäre man der Einzige. Und das ist nun mal so, und ich finde, das ist auch angebracht, zu sagen, ey, so geht's eigentlich nicht. Ne?
Aber das ist halt so der Film, den ich auch heute nicht so richtig loswerde, weil kurz vor seinem Tod war ich der Bad Cop.
Ja, okay.
Ja? Oh Mann, ja. Und meine letzten Worte zu Jonas waren, du machst doch eh, was du willst. Und dann hat er das Haus verlassen und war 3 Tage später tot.
Oh Gott.
Und Britta hat Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt das bessere Verhältnis zu ihm gehabt und hatten eine Haustür verabschiedet und hat gesagt, du musst nicht gehen, wir schmeißen dich nicht raus, bleib doch hier. Er sagt, nee, ich gehe. Und dann hat Britta zu ihm gesagt, vergiss nicht, wir lieben dich. Ja. Und hat ihm noch einen Kuss gegeben.
Ach. Wo ist er denn hingegangen?
Er ist zu seinem also er war zu der Zeitpunkt mit Hannah befreundet. Ganz liebe Grüße. Hat er auch bei der 3. Entgiftung, ich muss selber sortieren, 4. Entgiftung kennengelernt, hat sich mit ihr sehr gut verstanden.
Aber warte mal kurz, ihr habt doch mal Langzeittherapie gesagt.
Nee, der Antrag war da, die Zusage war, glaube ich, auch da zum Schluss dann, aber okay. die Zusage für die Langzeittherapie kam nach seinem Tod. Ach. Irgendwie 2 Tage nach seinem Tod lag der Brief dann.
Also den Montag nach seinem Tod hatte er schon wieder eine Einweisung zur Entgiftung, um dann in Langzeittherapie zu
gehen. Wollte er es machen?
Er wollte ambulant.
Ambulant erstmal, ja. Ja, du, wir waren erstmal dankbar.
Ich hätte das auch, ich habe das auch lange gesagt.
Ja.
Ich will ambulant, weil
guck mal,
man will sich das nicht eingestehen, dass man irgendwo ein halbes Jahr wohnen muss, ja.
Ich war auch immer der Meinung, also ich habe das ja dann auch irgendwann alles kapiert, dass das nicht alles von Anfang an und sofort funktioniert. Weder die Entgiftung noch die Therapie war so meine Meinung.
Ja.
Und für mich war das immer ein Schritt, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Das ist auch so.
Und ich habe gesagt, okay, dann mach erstmal ambulant, wenn es sein muss. Ich glaube, es ist die falsche Entscheidung. Aber wenn du dafür bereit bist, es zu versuchen, dann mach es. Und wenn es schief geht, habe ich mir dann gesagt, das habe ich nicht Jonas gesagt, aber habe ich mir gesagt, und wenn es schief geht, dann machen wir halt im halben Jahr es anders. So, und vielleicht sieht das dann auch ein, dass es nichts bringt mit ambulant, sondern lieber weit weg und irgendwo 8 Monate irgendwo halt, ne? Aber, und ich glaube, wenn wir dazu gekommen wären, es wäre auch eine Chance gewesen. Weil ich glaube, dass Jonas da eine Aufgabe für sich gefunden hätte nachher und ich glaube, dass das funktioniert hätte. Weil er ja auch dieses, wissen wir ja aus seiner Kindheit, jetzt kommen wir wieder zum Kindergarten, wo er immer die Schwachen mit nach Hause genommen hat, dass er da halt auch sein Helfersyndrom hatte. Ja. Ne, und vielleicht hätte das funktioniert.
Wie habt ihr nochmal, wie war denn der Prozess, als ihr gemerkt habt, dass er euch entgleitet? Wie, also ich muss jetzt einfach nachfragen, vielleicht jetzt auch mal an Britta, wie war das, wenn du dein Kind verlierst und er aber eigentlich noch am Leben ist?
Das war ganz schlimm. Wir sind auch zur Drogenberatung gegangen, Nils und ich. An dem Tag, wo wir einen Termin hatten, war Jonas gerade wieder 3 Tage verschwunden, wo auch immer. Wir saßen da und war so eine junge Frau, die wohl gerade erst angefangen hat. Auf jeden Fall hat sie uns nur so runtergerattert, verbieten Sie nicht die Freunde, nehmen Sie ihm nicht das Handy weg, Sie können nur zuschauen. Das habe ich also immer im Ohr, diesen
Satz.
Das waren
die Worte,
Sie können nur zuschauen? Sie können nur zuschauen.
What the fuck?
Er muss mit seinem Verhalten, er muss die Konsequenzen seines Verhaltens verstehen. So.
Ja, so leicht gesagt. Ja.
Das war's also.
Das ist ja das Verrückte, wenn wir euer. Jetzt nehme ich schon wieder hier das Wort über.
Ja, mach.
Nee, das war, Entschuldigung. Alles gut. Jetzt bleibe ich dran. Lass mal kurz Britta weiter ausführen.
Ja, das war's. Das war's, was wir an.
Nee, für dich emotional.
Emotional.
Abends im Bett zum Beispiel.
Ja, das meine ich.
Soll ich mal von meinen gesundheitlichen Problemen reden?
Ja, hau los.
Das wusste ich ja nicht, dass es zusammenhängt. Erstmal habe ich 10 Kilo abgenommen in diesem Jahr. Ganz langsam, stetig 10 Kilo abgenommen. Ich hatte keinen Appetit mehr.
Versorger.
Ja, aber ich konnte es nicht deuten. Also ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass er stirbt. Das habe ich nie gedacht. Ja. Ich wusste, dass man davon sterben kann, aber das war für mich No-Go. Der hat erst 2 Jahre konsumiert. Da gibt es andere, die 20 Jahre konsumieren und sind nicht tot. Deswegen war das eigentlich wahrscheinlich im Unterbewusstsein meine Sorge. Ich habe nachts geschwitzt. Dieser Schweiß hat auch gestunken, was ich überhaupt nicht kannte. Ich bin dann auch zum Arzt gegangen, habe gesagt, ich bin krank, ich habe irgendwas. Mhm. Und die hat mich zum Lungenröntgen geschickt, weil ich Raucherin bin. Mhm. Und sie sagte, das sind Symptome für Lungenkrebs. Und habe ich natürlich Angst gehabt, bin aber hingegangen zum Lungenröntgen, das war nichts. Ich habe weiter geschwitzt nachts, habe weiter abgenommen und das war alles mit dem Tag des Todes vorbei. Da war die Sorge weg. Aber jetzt ist natürlich der Schmerz, der bleibt für immer. Ich hätte jetzt lieber noch Sorgen.
Ja, klar.
Keinen Schmerz. Ja. Und das jetzt im Nachhinein hat mir mein Körper das gesagt, was passiert.
Danke fürs Teilen.
Ja, danke fürs Teilen.
Nochmal die Frage auch von John. Jetzt vielleicht mal ganz kurz the bigger picture. Ihr wollt, so wie wir auch, das ist unsere gleiche Mission, wir wollen das alles erzählen, damit Leute ihren Konsum hinterfragen. Jetzt ist Jonas leider verstorben. Was wollt ihr nochmal teilen an andere Eltern?
Ich möchte sagen, die Freunde sollen was sagen. Die sollen nicht denken, also wenn die merken, da läuft was aus dem Ruder, dann sollen sie nicht still sein, die sollen es sagen. Erst natürlich dem Betroffenen und dann vielleicht auch seinem Umfeld und vielleicht auch seinen Eltern.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das was geändert hätte. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil Jonas die Einsicht ja nicht hatte. Er war ja sorglos. Er hat gedacht, andere kriegen damit ein Problem, ich nicht.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, was ich hätte machen können.
Ich
ganz
finde, das
ehrlich,
ist ein sehr guter Tipp, den du gegeben hast.
Ja.
Wirklich, also super wertvoll.
Ja.
Und die Freunde sind ja jetzt im Nachhinein auch auf uns zugekommen. Die haben gesagt, ja, wir wussten schon was. Und natürlich haben wir was mitbekommen. Haben auch versucht, sich bei uns zu entschuldigen, wo wir sagen, um Gottes Willen, bitte entschuldigt euch nicht. Ihr habt wahrscheinlich selber jetzt ein Päckchen zu tragen mit dem Wissen, was jetzt passiert ist. Aber das ist vielleicht ein Appell an die Freunde da draußen. Schickt die Eltern, schmeißt einen Zettel anonym in den Briefkasten oder irgendwas, gibt einen Hinweis, gibt einen Tipp, wenn da irgendwas auffällig ist. Und was ich denen auch noch sagen kann, ist, wir aus unserer ländlichen Umfeld, wir haben tatsächlich so ein Klischeedenken gehabt. Für uns war Drogen ganz weit weg und für Drogen war für uns immer, keine Ahnung, wenn jemand zu Hause Probleme hatte aus der Kindheit oder wenn der Vater, keine Ahnung, Alkoholiker war oder die Mutter früh gestorben ist, also wenn irgendwas Schlimmes passiert ist in der Kindheit, dass man dann eventuell in die Drogen abrutschen kann. Aber noch nicht bei uns. Wir waren noch diese heile kleine Familie mit Hund und mit Pferd und mit 2 Brüdern, die sich gut verstehen. Wir haben keine finanziellen Sorgen. Wir haben ein tolles Haus. Wir haben Jonas alles versucht zu ermöglichen, auch seine verrückte Idee, Plan A mit seiner Musik zu machen. Also wir wären nie auf die Idee gekommen, dass, warum sollte Jonas irgendwas betäuben in seinem Leben? Warum? Was gibt, also es ist auch interessant, das hat Jonas uns auch erzählt. Wir haben dann das war, glaube ich, bei der ersten Entgiftung, hat erzählt, heute war Gruppentherapie. Aha. Und da haben dann alle erzählt, warum sie hier sind und warum sie angefangen haben mit Drogen. Ich konnte nichts erzählen, sagt Jonas. Ich konnte nichts erzählen. Alle haben erzählt, eben was ich gerade so auferzählt habe, von irgendwelchen Problemen von früher. Hatte ich ja nicht. Was sollte ich denn erzählen? Und die Frage, warum hast du mit angefangen? Keine Ahnung.
Das versuchen wir halt auch immer zu sagen, dass viele Substanzen eben einfach abhängig machen. Man muss nicht die Lehre haben. Also das sind verschiedene Wege, die in eine Abhängigkeit führen können. Aber diesen gibt es eben auch und über den muss man genauso sprechen wie über den anderen Weg.
Ja. Kann ich mal kurz ein Taschentuch vielleicht haben?
Ja, also zu mir hat er gesagt, ich hatte ihn natürlich auch gefragt, warum hast du damit angefangen? Da hat er gesagt, er wollte dazugehören. Da sage ich, zu wem? Zu den Suchterkrankten? Nein, natürlich nicht. Und wir assoziieren das jetzt mit diesem Deutschrap. Also wir haben das vorher nie gesehen, aber jetzt sehen wir so Deutschrapper, die das verharmlosen mit diesen Tabletten und so. Und vermutlich hat er das geguckt und hat das gehört und wollte dazugehören.
hat er ja den Deutschrap, den er nachher gemacht hat, als er angefangen hat mit J-Boy, also so war denn sein Alias, sein Künstlername mit seinem Deutschrap, da hat er ja auch diesen Drogengangster-Rap gemacht. Also da geht's auch um Tabletten poppen und rauchen Cannabis und auch Bitch hier und Bitch da. Also da war er auch so drauf, definitiv. Da gibt's auch Videos auf YouTube, seine Songs, wo es Video zu gibt. Und da ist das ganze Teil dieser, ich nenne es mal Drogenrap. Das hat sich halt geändert, nachdem er Elias kennengelernt hat. Und wo wir halt sagen, das war eine absolute Fügung, die haben wie Arsch auf einmal zusammengepasst von der Musik her. Elias, 16 Jahre damals, ein genialer Texter, ganz toll. Und Jonas hat halt die Beats geliefert. Und das hat halt super gut funktioniert. Ja, bloß, wie gesagt, etwas vielleicht zu spät kennengelernt, aber gut, das ist halt dann Schicksal.
Jetzt auch im Nachhinein, besucht ihr bestimmte Gruppen oder macht sozusagen, also was kann man tun, wie kann man connecten, wenn man vielleicht das Gleiche, das Schicksal mit euch teilt, was könnt ihr da empfehlen, wie geht man damit überhaupt um?
Britta und ich haben direkt nach dem Tod von Jonas auch wieder blind funktioniert, komischerweise. Wir haben das Gleiche gedacht, ob es jetzt um die Trauerfeier ging oder um die Anzeige. Klingt blöd, aber was man dann so macht, da waren wir sofort einer Meinung und das hat blind funktioniert. Mittlerweile trauern wir ein bisschen anders und funktionieren auch anders, haben wir also gemerkt. Ich bekomme Hilfe, ich bin unter psychologischer Betreuung seit jetzt, ich glaube, 6 Sitzungen. Wir beide haben uns angemeldet zu einer Reha. Es gibt in Baden-Württemberg in Tannheim, das ist bei Villingen-Spenningen, gibt es eine Klinik, die verwitwete Eltern oder Familien halt, wo ein Familie ein Kind gestorben ist, therapiert. Da haben wir uns angemeldet und wir warten jetzt noch drauf. Hoffentlich klappt das. Wir würden da ganz gerne hin für 4 Wochen. Das wollen wir machen.
Wir drücken ganz fest die Daumen, dass das klappt.
Danke. Britta ist diesbezüglich, ich rede schon wieder für dich.
Ja, Britta, rede doch für dich.
Ich rede doch für dich, genau.
Was soll ich sagen? Also ich bin diejenige, die Wahrheit hören möchte. Also ich möchte auch die unschönen Sachen hören. Ich will alles hören und Nils möchte die am liebsten nicht hören.
Ja.
Aber ich kann jetzt da nicht mit einer Lüge leben. Ich kann jetzt mir nicht was ausdenken, wie es war. Und vielleicht war es so gar nicht. Ich höre mir die Geschichten jetzt auch an von den damaligen Freunden. Das setze ich mal ein Häkchen. Das waren keine Freunde. Aber ich will auch von denen hören, was passiert ist. Und wir wissen noch nicht genau, was passiert ist. Kann ich auch dazu sagen.
Ja,
das Bedürfnis nach Klarheit ist natürlich so ein Sache. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich wollte übrigens noch mal ganz kurz sagen zu dem Thema eben, dass es so gar keinen Grund auch zum Konsum gab, weil ich nämlich am Anfang dachte, und das finde ich ganz interessant, mit der Sorglosigkeit, dass man ja, dass wenn man so sorglos ins Leben startet und das einen ja richtig geradezu ausmacht und dann in der Jugend lernt ja jeder, dass Sorglosigkeit keine existierende Sache ist, ne? Aber Opiate und Opioide, die geben halt wieder so eine Sorglosigkeit, ne? Und ich finde, für mich schließt sich da, das ist jetzt natürlich nur eine Mutmaßung, ja, aber für mich schließt sich da schon ein Kreis irgendwo, weil genauso dieses Geborgenheit, Sorglosigkeit, deshalb nehmen ja viele Leute Opiate und Opioide oder Benzos, weil man einfach total sorglos ist. Und das wollte ich nur mit euch teilen als Gedanke, dass ich das direkt gedacht habe bei dieser Sorglichkeit, aber ich weiß natürlich
gar nicht. Du meinst, weil man dann wenn man erwachsen wird, merkt, fuck, ich habe doch schon einige Sorgen vielleicht.
Natürlich, genau.
Die weltlichen Dinge,
und dann wünscht man sich ja die Sorglosigkeit zurück. Sorglosigkeit ist ja was Angenehmes.
Also er hat das Gefühl auch immer uns so dann beschrieben. Ne? Also wenn er dann einen Oxycodon geschmissen hat, sagt er, das ist wie, als wenn du dir eine Badewanne einlässt. Und dann so in dieses warme Wasser so reingleitest und die Wärme so langsam in dich hochsteigt und du umschmeichelt wirst und so weiter und schwerelos und sorgenlos und so weiter. Ja, ganz genau. So hat das uns ja auch beschrieben. Bloß dann haben wir immer gesagt, was für Sorgen. Was für Sorgen. Und ich weiß ich nicht. Also vielleicht gab es ja da was wir überhaupt nicht wissen. Ja? Also
was mich noch interessiert, wie war das alles für Malte?
Das hätte ich auch noch gefragt,
Hat der auch mal, der war ja dann irgendwann.
Also Malte hat alles mitbekommen.
Hat Jonas aufgepasst, dass er nicht konsumiert? Zum Beispiel Cannabis oder so?
Ja, also das hätte Jonas nicht zugelassen. Auf keinen Fall.
Okay.
Also das.
Hat selber schon gewusst,
worum es gehen kann. Da war, Malte wurde nie dazu eingeladen, zu diesen Partys oder so.
Ja, also, da wäre auch, hätte auch was gesagt, ja, definitiv. Also die beiden haben auch Tür in Tür gelebt und gewohnt. Das heißt, Malte hat mit Sicherheit noch mehr mitbekommen wahrscheinlich als wir. Malte war schon als Baby anders als Jonas, war ein komplett problemloses Kind. Ganz, ganz ruhig und artig und also wirklich genau anders wie Jonas. Der ist introvertierter definitiv, hat schon immer nicht viel über seine Sorgen, Probleme, glaube ich, gesprochen, sondern hat das vieles mit sich selber ausgemacht und hat das dann getan einfach und hat dann sein Ding dann selber erledigt. Und als wir dann wirklich dieses Jahr so die großen Probleme mit Jonas hatten, wo wir so gekämpft haben, hat Malte versucht, und nicht nur versucht, er hat es auch geschafft, uns so wenig wie möglich Probleme zu machen. Das heißt, der war ja damals 18 gerade, 18, 19. Ja. Der hat also sein ganzes Leben komplett alleine geschmissen. Er hat sein Abi alleine durchgezogen. Er hat nach dem Abi sich bei der Polizei beworben, ohne unsere Hilfe. Er hat komplett die ganze Musterung, die ganzen Prüfungen durchgezogen. Er wurde dann angenommen bei der Polizei, hat sich alleine eine Wohnung gesucht in Herrnmünden, wo er jetzt studiert.
Alles in diesem Jahr.
Alles in dem Jahr.
Krasser Typ. Respekt, Malte.
Ja, absolut. Ja.
Hat denn Malte auch versucht, mit Jonas zu sprechen eigentlich? Wie war denn deren Kontakt?
Die hatten super, also das ist ganz interessant, als Jonas gestorben ist an dem Tag, da kam ja die Polizei zu uns und hat geklingelt. Und da kam auch gleich ein Seelsorger mit. Und nachdem die uns das da alles erzählt haben, also Malte saß da auch mit, da sagt der Seelsorger, kann ich noch was für Sie tun? Da sage ich, da fragen Sie doch, reden Sie doch mal mit dem Bruder als Seelsorger. Und der hat dann Malte gefragt, was hattest du für ein Verhältnis zu Jonas? Und da hat er gesagt, immer ein sehr gutes, außer in der letzten Zeit hat er meinen Eltern so viel Sorgen gemacht. Das war seine Aussage.
Ein paar Wochen vor Jonas Tod zum Beispiel hat er eine Gartenparty gemacht bei uns zu Hause. Und auch seine Freunde eingeladen. Britta und ich, wie immer, haben erstmal wieder Reis ausgenommen, waren dann irgendwo was essen. Kamen dann um 10, glaube ich, nach Hause und die haben es auch richtig krachen lassen. Also Musik und Attacke und gib ihm und auch Alkohol, aber in Maßen, wie das halt so ist, wenn so ja, junge Leute halt feiern. Und am nächsten Morgen war nichts zu sehen. Es war so alles wie geleckt. Das heißt, weil Malte uns einfach nicht zur Last fallen wollte. Die haben also an den Tag noch alles aufgeräumt und es sah aus, als wenn da nie eine Party stattgefunden hätte. Im Garten und im Haus. Und das war so typisch Malte. Also wenn du gefragt hast, Malte, du musst doch noch dies und das, und hast du daran gedacht, habe ich alles schon erledigt. Also der hat wirklich in seinen jungen Jahren, ich glaube, er ist sehr schnell sehr erwachsen geworden durch die ganze Geschichte.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Und es war dann auch so, er sollte sein Studium beginnen am Donnerstag nach Jonas Tod. Also Jonas ist an einem Sonntag gestorben und am Donnerstag sollte er nun in die weite Welt, sage ich jetzt mal, in seine WG nach Herrnmünden und dann sein Studium anfangen. Und Britta und ich haben gesagt, das geht natürlich nicht und kriegen wir gleich einen Attest, wird uns ja wohl jeder ausstellen. Und dann hat Malte gesagt, nee, will ich gar nicht. Ich fange da am Donnerstag an. Ich will nicht derjenige sein, der jetzt 14 Tage später nachkommt und jeder fragt sich, wer ist das da? Ja. Und unterm Strich war es wahrscheinlich auch für Malte das Beste, was er machen konnte. Ja. Um da
schnell Ablenkung.
Schnell Ablenkung, ja. Genau.
Ich danke euch fürs Teilen.
Ja, ich danke euch auch sehr fürs Teilen.
Bist jetzt auch nicht was. Ich denke, eure Messages. Rübergekommen. Nochmal von John und mir natürlich unser tiefstes Beileid.
Danke.
Ja. Lasst uns weiter Dinge tun, dass wir auf diese Krankheit ein Licht setzen. Sie ist eben eine Krankheit mit Todesfolge.
Ja.
Und das sagen wir auch oft genug. Wir kennen ja Leute, die gestorben sind und hat heute wieder jemanden kennengelernt. Euren Sohn. Und das muss nicht passieren.
Ja.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Euch. Ja, sehr gerne.
Und liebe Grüße an Malte
noch. Ja, Malte Schatzi. Ja.
Dann, haben wir leider bei den letzten Folgen ein bisschen vergessen, ne? Wir brauchen noch Songs für euch, für unsere Playliste.
Ja.
Genau, Wucht und Flüchtig heißt die
für Spotify. Und dann nehmen wir was von Jonas heute, oder?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja. Dann teilt uns diese mit.
Also, wir haben da Ich rede mal für uns beide, mal wieder.
Mach mal.
Wir haben zwei Songs ausgesucht und das sind für uns ganz besondere Songs. Der eine heißt Blessed von Jonas und der zweite heißt Leere. Und in den beiden Songs geht's um seine Sucht. Und da reflektiert er wirklich wahnsinnig, was in ihm los ist. Und diese Songs hängen alle so zwischen Hoffnung und Schmerzen und Verzweiflung, aber auch ganz viel Mut und Hoffnung und deshalb sind das für uns wirklich ganz, ganz wichtige Songs. Nebenbei sind es auch wirklich starke und gute Lieder. Also das ist Fan von J-Boy, definitiv. Und das hat er zusammen mit Elias aufgenommen, diese Lieder. Elias Too Young. Grüße gehen raus.
Grüße gehen auf jeden Fall raus. Grüße gehen raus.
Und wir haben die Songs auch auf Jonas seiner Trauerfeier gespielt.
Ja,
mit 800 Watt. Die ganze Kapelle hat gescheppert. Es waren über 300 Leute da. Und da haben wir diese Songs aufgerissen, haben die Texte auch verteilt. Weil es ist halt Sprachgesang. Man versteht nicht alles beim ersten Mal. Darum haben wir gesagt, wir müssen auch für die älteren Leute, die natürlich auch dort vorhanden waren, auf der Trauerfeier waren, haben wir das Ganze gedruckt, damit sie da auch wissen, wie Jonas selber mit seiner Sucht umgegangen ist.
Das Logo hast du auch tätowiert.
Haben wir beide, ja.
Ja, okay, genau. Ist das von Jonas oder?
Nein. Das war eine Idee von Britta. Britta hat gesagt, wir müssen dieses.
Ich finde es echt schön.
Was sich alles so durchzieht, ist diese Zeile aus Blessed, aus dem Song, aus der Hook, die heißt Füll die Leere mit Musik. Mhm. Also er singt da, früher habe ich täglich eine Pille geschluckt, um die Leere zu füllen. Und jetzt fülle ich aber die Leere mit Musik, nicht mehr mit der Pille. Weil die Musik alles verzeiht und weil die Musik Hoffnung macht und so weiter und so fort. Also will er seine Drogensucht, seine Pillensucht mit der Musik eintauschen und die Leere mit der Musik füllen. Und diesen Slogan haben Britta und ich auch für uns genommen, weil wir haben jetzt auch eine Leere in uns. Jonas ist nicht mehr da. Und die möchten wir auch mit Musik füllen, am besten. Und die Musik soll uns da helfen. Klappt bei mir semi-optimal, bei Britta ein bisschen mehr. Und Britta kam auf die Idee, dass wir das Ganze irgendwie auch visuell darstellen.
Ja.
Und kam auf die Idee mit dem Herz und mit der Note.
Sehr gut gelungen.
Mega.
Ganz gut. Genau.
Wirklich sehr schön.
Da hat uns eine Arbeitskollegin dann geholfen. Das Ganze, die Grafikdesignerin, die hat dann so unsere Idee.
Du musst noch die Songs.
Die Songs, habe ich doch gesagt.
Nee, die wurden schon genannt.
Also die beiden.
Genau. Blessed und Leere, ganz genau.
Okay.
Richtig.
Ja.
Ja, und das ist auch zu finden natürlich auf allen Streaming-Diensten. J-Boy.
Das hat Jonas sichergestellt.
Pumpt auf jeden Fall alle J-Boy da draußen. Wir wollen ein bisschen mehr J-Boy hören.
Ja. Ja,
ganz genau.
Wunderbar. Ich bin ganz ergriffen. Ich danke euch ganz, ganz doll für dieses Gespräch. Wirklich von ganzem Herzen. Ich habe ganz großen Respekt davor, wie ihr damit umgeht, wie ihr darüber sprecht. Ja, und was ihr auch so getan habt, wie ihr seid. Also ganz, ganz faszinierend. Vielen, vielen Dank dafür.
Wir haben auch, möchte ich auch noch darauf aufmerksam machen, wir haben das Glück gehabt, dass ein Freund einer guten Freundin von Jonas gerade was mit Medien studiert. Und der hat eine Doku über uns drehen dürfen. Und diese Doku ist also auch im Netz zu finden. Heißt natürlich Füll die Leere mit Musik. Also wer die Geschichte von Jonas mal sich anschauen möchte, die ist dort zu finden.
Ich habe noch eine Frage. Ihr habt das vorhin gesagt. Britta, du hast das gesagt. Wie hat denn dir Sucht und Süchtig eigentlich, du hast vorhin gesagt, es hat dir sehr geholfen.
Ja, es hat mir
vielleicht noch einen Satz dazu.
Es hat mir geholfen, aus Jonas Sicht das alles mal zu sehen, diese ganzen. Ich habe mich gefragt, wie kann er mich so anlügen? Oder ich wollte es ja erst nicht glauben. Erst haben wir ja gedacht, er lügt uns nicht an. Irgendwann haben wir es natürlich kapiert, dass es Lügen waren. Und dann dachte ich, wie kann mein Kind mich so anlügen? Es hat mich nie angelogen. Warum macht es das jetzt? Ja. Und das kommt jetzt halt bei eurem Podcast, wenn ihr euch so teilt oder auch eure Gäste, dann kann ich es nachvollziehen, warum es entsteht und warum man es tut.
Und das hilft wirklich. Das hilft also auch uns Hinterbliebenen weiter, wobei wir mit Drogen gar nicht strugglen und gar nichts mit zu tun haben. Aber es hilft uns wirklich weiter, diesen ganzen Sumpf zu verstehen.
Oh, Sumpf, ja.
Das Einzige, wo ich dann halt nur immer schlucke, das heißt, wenn ihr Gäste habt, sind es ja oft Gäste, genau wie ihr, die das Ganze hinter sich gelassen haben und die jetzt gerade wieder mit ganz viel Hoffnung und ganz viel Mut starten in ein neues Leben, in eine neue Zukunft. Und da hört es bei mir manchmal auf, weil diese Hoffnung und diesen Mut habe ich halt nicht mehr.
Ja, klar.
Da kann ich nicht mehr mitreden.
Ja.
Ich drücke jetzt mal den Knopf.
Kann man gar nicht zu sagen. Ja. Also,
der rote Knopf ist gedrückt schon.
Ja, also einmal möchte ich natürlich darauf verweisen, auf Selbsthilfegruppen, auf Therapieplätze, auf Entgiftungen für Betroffene und auch für Angehörige. Aber vor allem möchte ich heute einfach darum bitten, dass wir vielleicht alle ein bisschen liebevoller miteinander umgehen. Also einfach Freunde mit Freunden und eben da auch ein Auge drauf haben, weil echte Freundschaft auf jeden Fall bedeutet, dass ich mir, ja, dass ich ein Auge auf meine Kumpels habe und darauf schaue, was die auch mit ihrem Leben machen. Ja? Und irgendwo ist man da auch in einer gewissen Verantwortung in einem Freundeskreis und da bitte ich ein bisschen mehr Liebe. Von Eltern zu Kindern, von Kindern zu Eltern, von Kollegen zu Kollegen, einfach vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, wie es dem anderen vielleicht geht und auch mal jemanden ansprechen, wenn man sich da Sorgen macht. Und ja, mit den Worten verbleib ich und mit deinem bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.